Pass mal auf. Ich habe ja eine Freundin.
Lens Flair.
Wow. Und,
jetzt um Respekt. Anzugeben.
Ich habe eine Freundin, ne? Und naja, die ist halt, ja, die ist schon ziemlich klein, ne? Man könnte auch schon fast sagen, ja, die ist kleinwüchsig.
Okay. Jetzt wird's.
Und ja, das ist aber eigentlich nicht so das Problem, weil ich kann da halt auch wirklich echt so Witze drüber machen, ne? Die findet, das ist völlig okay, ne? Wir kabbeln uns da immer so ein bisschen und die ist dann auch, die stänkert dann auch mal zurück und so, das ist ganz cool. Mhm. Aber letztens waren wir bei Freunden zu Besuch. Naja, und dann ja, hatte ich halt irgendwie so ein paar Gläser Wein zu viel. Naja, und dann habe ich es halt ein bisschen übertrieben, ne? Habe ich so einen Witz gemacht, dann habe ich noch einen Witz gemacht, dann wurde die immer saurer. Ja, und dann habe ich halt irgendwie auch so kein Halten gefunden und ja, dann war die halt richtig stinkig, ne? Also ich sag mal, der Haussegen hing richtig schief. Mhm. Ja, und dann hat die auch 2 Tage nicht mit mir gesprochen und dann musste ich auch im anderen Zimmer schlafen und so. Dann dachte ich schon so, scheiße, ich muss jetzt irgendwas machen, ich muss jetzt irgendwie entschuldigen. Dann habe ich gedacht, okay, was kann ich machen? Na, ist mir eingefallen, klar, die mag ja total Bolognese, ne? Also hier Spaghetti Bolognese, bin ich schön losgegangen, ne? Hab Zwiebeln gekauft und Hackfleisch und Möhren und so und bin dann nach Hause und hab dann die Zwiebeln angebraten, das Hackfleisch angebraten, ne? Und hab alles schön vorbereitet, ne? Und dann habe ich das auch ein bisschen durchziehen lassen, weil das ja noch besser wird und so. Mm. Und ja, ich überlege, okay, was kann ich noch machen? Dann bin ich nochmal los, ne? Und hab Tulpen geholt. Also ich stehe ja total auf Tulpen, ne? Das sind ihre Lieblingsblumen. Mm. Habe ich wirklich einen ganzen Bund Tulpen geholt. Und dann dachte ich schon so, na scheiße, was kann ich noch machen? Ja, und die steht ja so auf Baden, ne? Ja, und dann habe ich ihr halt dann direkt noch ein heißes Waschbecken eingelassen. Seriously?
Ey, Spaß, die sagt man nicht.
Bei 10, 2, 4. Was liegt denn da rein? Ich bin Johannes.
Hallo Johannes.
Herzlich willkommen beim großartigsten Podcast des Jahres. Also unser großartigster
ja,
Podcast
des Jahres.
Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende. Ich bin heute hier mit Paul. Hallo Paul.
Hallo.
Und Louis ist auch da.
Einen wunderschönen guten Abend.
Hi. Alles okay bei euch?
Ja, alles bestens.
Naja. Diese awkwarde Stille, beim Intro und dann, das wird, platzt es so raus.
Ja, das ist halt, ist halt auch der Moment, in dem man sich kurz dann auch nochmal sammelt und sich zusammenreißt, nochmal alles in sich sammelt und dann das halt raushaut.
Press. Waren wir wieder bei dem Geräusch, ja, was wir nicht aufnehmen.
Wir machen da auch nichts anderes, als einfach mal out zu reachen.
Sehr schön. Ja. Nicht so?
Ey, wisst ihr, was übrigens das Beste im Jahr 2017 war? Oh, ich habe das heute schon mit jemandem besprochen und dann meinte derjenige zu mir, es kann sein, dass es gar nicht erst seit 2017 so ist. Und zwar finde ich, das Beste in 2017 ist, dass man in Netflix jetzt das Intro überspringen kann.
Stimmt. Das ist Alter. Auf jeden Fall eines der besten
Dinge
2017.
Ja.
Ich würde fast behaupten, in meinen Top 5.
Also, ja.
Ich hätte jetzt spontan nichts anderes drauf auf der Liste, also an Dingen, also ja. So an Usefulness-Zeugs, ja. Aber das ist schon ganz oben mit dabei, auch wenn ich immer, jedes Mal, wenn ich den Knopf drücke, so ein leises Tränchen an die Intro-Editoren
verdrücke. Können sich mal ordentliche Intros überlegen, die man Bock hat anzugucken.
Na, einmal ja, das stimmt muss wohl. Es dir angucken, also in der ersten Folge kommst du ja nicht drum herum.
Stimmt.
Ja, aber da würde ich es auch bewusst angucken, dass ich es einmal gesehen habe.
Ja.
Und ab dann ist auch irgendwie durch das Thema.
Und vor allem das Geile daran ist halt, und das ist 2017 gekommen, das Feature, ne?
Ich glaube, ja.
Das Geile ist ja, Es gab ja davor schon sowas Ähnliches, dass die Folge automatisch hinter das Intro gesprungen ist.
Ja.
Und in vielen Serien hast du ja aber vor dem Intro meistens eine kurze
Cold Opener, ja.
Eine kurze Szene.
Szene.
Sequenz.
Ja.
Etwas.
Zeug.
Und,
aber plotrelevant.
Meistens.
Also so dieses Previously on, das überspringen sie ja meistens schon automatisch.
Ja, ja, aber ich meine auch wirklich eine zugehörige Szene zur dieser aktuellen Folge, die man gerade schaut.
Ja, ja.
Und das kann man sich jetzt halt geben und dann geht das Intro los und dann denkt man immer so, oh, und dann kann man jetzt, nee, ohne mich, Freunde. Finde ich großartig.
Absolut.
Das war 10, 2, 4.
Stephen Colbert hatte ja diesen, also ich habe es über Stephen Colbert gesehen, weil ich auch nicht so viral unterwegs bin, Louis, keine Sorge.
Dankeschön.
Aber angeblich hat Netflix ja so einen Tweet abgesetzt über ihre Jahresstatistiken und ich müsste den jetzt suchen, aber ich suche ihn jetzt nicht, weil sonst hört ihr mir zu, wie ich im Internet suche. Und in dem Tweet, das war halt so ein Gag von Netflix, wo sie meinte so, an die 12 Personen, ja, oder an die 50 Personen, glaube ich, die in den letzten 3 Monaten 18 Mal so eine komische Weihnachtsromanze sich angeschaut haben, die gleiche, ja, so irgendwie My Christmas Boyfriend, ja, an die 50 Leute, die in den letzten 3 Monaten 18 Mal, jeder von denen 18 Mal diesen Film angeschaut hat, so, was ist eigentlich los mit euch? Und
Hat Netflix gefragt,
ja. Und ist natürlich auch so eine weirde, Darstellung von, die wissen halt, was wir so gucken, ne? Und die wissen auch, in welchen Szenen du abspringst und welche Serie du irgendwie, was sie sich denken müssen, also wie oft ich habe ja so ein habt ihr das auch, so eine Serie, die ihr guckt oder ein Fernsehprogramm, was ihr guckt, was ihr quasi zum Chillen guckt?
Klar, also
wo voll. Ihr so voll im Chillmodus sein müsst, im besten Fall zum Einpennen.
Wo man auch nicht immer hinguckt, was man so nebenbei mal anmacht.
Auf jeden Fall.
Klar, voll.
Und eine meiner Top-Serien an der Stelle ist Modern Family. Und ich habe Modern Family, glaube ich, jede Folge, die bei Netflix ist, also jede Staffel bestimmt schon 5-mal durchgeschaut.
Ja.
Und ich fange halt immer wieder von vorne an, dann irgendwann. Das ist, also ich schaue die wirklich chronologisch und dann überspringe ich Folgen, weil ich dann irgendwie so, ja, die hab, also, ist auch egal. Also,
die habe ich schon mal gesehen.
Ja. Und dann fange ich wieder von vorne an. Und die Serie ist sowieso, ich liebe die Serie. Ich kann verstehen, wenn man sie komisch findet, weil sie halt wirklich eigentlich eine kitschige Sitcom ist im Grunde. Mhm. Ja. Aber ich muss regelmäßig laut lachen und regelmäßig muss ich auch heulen.
Mhm.
Obwohl ich schon jede Folge mehrmals gesehen habe.
Geht mir aber genauso.
Wirklich merkwürdig.
Und es ist halt perfekt, so eine Serien sind auch perfekt, weil da geht halt eine Folge irgendwie 20, 25 Minuten perfekt. Oder so und das ist perfekt einfach.
Auf jeden Fall. Was ist eure Chill-Serie?
Ich habe keine so richtige Chill-Serie.
Chill.
Ich habe, früher war das bei mir immer massiv How I Met Your Mother.
Mhm.
Weil, aber das lief ja dann halt auch auf diesem ProSieben-Sender.
Ja.
Und dann hast du es eingeschaltet und dann lief das halt rauf und runter. Das hat dann nicht gestört. Seitdem es so Streaming-Dienste gibt, habe ich das gar nicht mehr so. Ich gucke in letzter Zeit ganz gerne nebenbei, dass ich einfach South Park-Folgen laufen, weil das so, das kannst du nebenbei machen und wenn es lustig ist, guckst du mal halt mal kurz hin.
Mm.
Ich habe aber in der Tat eine Serie, die ich gucke immer, wenn ich krank bin. Und das ist Friends. Die gucke ich halt immer dann, wenn ich krank bin. Die ist
Friends.
Sehr schön. Sehr gut.
Was ist bei dir?
Parks and Recreation.
Ja, Parks and Recreation ist auf jeden Fall mir auch eine von diesen Serien.
Weder von Modern Family noch von Parks and Recreation jemals eine Folge gesehen.
Musst du unbedingt nachholen.
Da hast du auf jeden Fall die wichtigste Sache 2017.
Aufgabe für 2018.
Was, Parks and Recreation oder Modern Family?
Beides.
Aber ist das von 2017?
Nee.
Doch.
Na ja.
2017 ist es richtig gut geworden.
Parks and Recreation gibt's nicht mehr.
Ja.
Und Modern Family habe ich die Staffel von 2016, 17 nie gesehen. Aber die Momente, in denen ich 2017 Modern Family geschaut habe, Parks Recreation, sind einer der besten Momente meines Lebens.
Wow.
Von 2017 gewesen.
Möchtest du diese Momente mit uns teilen oder lieber nicht?
Nö.
Okay.
Also habe ich ja schon.
Das war 10.
Ich hab gelacht und geweint meistens.
Echt? Oh Mann. Krass.
Aber ich hole ja bei jedem Scheiß.
Ja, ich auch.
Es ist unglaublich.
Ich habe
so nah am Wasser gebaut bin.
Tatsächlich auch das Gefühl, es wird schlimmer.
Es wird wirklich schlimmer.
Also bei mir denke ich so, dass es eine Zeit gab, wo da hätte ich so Szenen einfach locker weggesteckt und tolle Scheiße und so und inzwischen mich so.
Ich kann mich daran erinnern, dass dass auch eine Zeit bei meinem Dad so war, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, dass der plötzlich so, wenn es sentimental ein Film wurde, dass der immer so merklich still wurde.
Ja.
Das war ganz cool, weil ich dann irgendwann meine Mutter drauf angesprochen habe. Und dann meinte sie.
Ja, der heult dann. Ne, dann
wow.
Was das jetzt, war der Gag ist jetzt wert, mich zu unterbrechen?
Oh, vor allem zu unterbrechen. Der Gag von mir selbst, um dann über selbst so zu lachen, dass sie mir jetzt die Hände aus dem Mund fällt.
Ja. Siehst du, oh,
ich bin wirklich erbärmlich.
Das hast du, das ist dein Problem.
Was sagt deine Mama denn immer?
Meine Mutter hat dann damals zu mir wörtlich gesagt, naja, wenn Männer älter werden, werden die sentimentaler.
Hm, stimmt.
Und das ist, kann ich, glaube ich, mittlerweile auch bestätigen.
Aber es ist
so. Ja, also ich glaube, man kann es an sich selbst beobachten, oder? So ein bisschen jedenfalls.
Ich glaube auch, dass Männer eher übers Älterwerden jammern als Frauen, glaube ich.
Ja, das kann ich also auch offen bestätigen.
Jammern. Glaube ich schon.
Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, was heißt auch erinnern?
Man halt nicht so viel.
Es war ja erst gestern, als ich den Film gesehen habe. Und ich meine nicht Star Wars, sondern ich meine, ich habe euch ja erzählt.
Du hast gestern Star Wars gesehen? Erzähl doch mal, Luis.
Nee, können wir das kurz verschieben? Ich möchte von dem guten Film berichten. Okay. Und zwar habe ich mit meiner Freundin zu Hause noch einen, weil wir haben früher die Uni verlassen, weil wir, naja, weil es ja langweilig war.
Geschwänzt.
Und dann sind wir nach Hause, haben uns geil was zu essen gekocht. Oder was zu essen gekocht und sind dann scheiße.
Achso, haben uns geil was essen. Den hätte ich gar nicht gemerkt, den Witz.
Ja, aber meine Gedanken. Ja,
aber der hat, du hast dich gerade wirklich.
Ich habe mich gerade wirklich selber rausgebracht.
Also, ich habe mich ganz gefreut über den Witz.
Wir haben uns was zu essen gekocht und dann habe ich, weil geil. Ich war, es war Hammer.
Okay. Ja.
Und dann, ich habe quasi einen Tag vorher war ich noch im lokalen Elektronik-Fachgeschäft und habe dort für meinen Vater einen Film gekauft und wie es der Zufall so wollte, habe ich gleich noch einen Film gesehen, wo ich dachte, das ist vielleicht was für meine Mom, den schenke ich ihr jetzt einfach noch on top. So. Und das war ein isländischer Film, Mountain Virgin. Und da ist es also natürlich nordisch, isländisch, die sind sehr schrullig und eigenwillig, die Filme. Mhm. Und da geht es um einen, weil es so zu der Geschichte auch erzählt, die du vorhin erzählt hast, Johannes, es geht um einen doch sehr stark übergewichtigen Mann, der auch so sehr.
Was ist denn heute los?
Der auch sehr merkwürdige Hobbys hat. Also ich meine, merkwürdig im immer von der Warte, wie man es sieht. Also er spielt Tabletops. Er hat keine Freunde so richtig, er wird gemobbt auf Arbeit.
Geiles Hobby.
Ja, stimmt. Was sind deine Hobbys? Ich werde gemobbt auf Arbeit.
Ich hab gerne keine Freunde. Ach, das ist mega anstrengend.
Ich
bin super sympathisch. Alle wollen sofort Freunde mit mir sein. Es ist immer mega viel Arbeit.
Ich glaube, ich bin halt einfach kein guter Plot-Summary-Zusammenfassungsmensch. Und offensichtlich auch nicht gut mit Worten. Geht einem der Film ganz schön an die Nieren aus, wie gesagt, folgt diesen ganzen Komponenten.
Ja.
Und es geht halt aber auch vor allem darum, dass er eben noch nie eine Frau hatte oder eine Freundin und eben auch noch eine Jungfrau ist. Mhm. Und er lernt dann im Verlauf dieses Films halt eine Frau kennen. Und dann entwickelt sich die Geschichte quasi so weiter. Und dabei wirkt sie aber so wie aus dem Leben gegriffen. Und es ist wirklich ein sehr schöner Film, aber auch wirklich ein sehr trauriger und auch stellenweise sehr depressiver Film, sage ich mal. Meint. Alter, ich hatte nonstop die ganze Zeit feuchte Augen. Es war wirklich so, das war wirklich so, also weil es so gerade dazu passt, dass wir drüber geredet haben, es war wirklich echt heftig, aber trotzdem sehr schöner, empfehlenswerter Film, wenn man irgendwie so ein bisschen drauf steht. Also ich mag diese Art, diese ehrliche Art, die im nordischen Film immer so passiert. Es wirkt nicht so aufgesetzt.
Um das quasi umzuleiten, also bei der Episode 7, ja, das habe ich euch gestern auch erzählt, hatte ich auch die Momente, ich habe es damals, als wir darüber gesprochen haben, auch gesagt, wo ich den Film geschaut habe und in gewissen theatralischen Momenten, die noch mit der richtigen nostalgischen Score unterlegt waren und oder heroischen Momenten, wo ich dann auch wirklich irgendwie in mir die Tränen hochgekommen sind. Das passiert dann einfach, ja. Also wenn dann sie, was weiß ich, ich wüsste nicht mal, welche Szenen es waren. Und gestern, als wir uns den neuen Star Wars Film angeschaut haben.
Wie heißt denn der nochmal?
Return of the Last Jedi.
Heißt der nicht einfach bloß The Last Jedi?
Der ist nur Last Jedi. Das war auch die einzige Frage von meinem Kollegen.
The Empire Returns to the Last
Jedi. War das es jetzt? Also war es jetzt? Das war die Frage. Nee. Das war die Frage von meinem Kollegen. So. Ja, ich habe gestern Star Wars Episode 8 geschaut, The Last Jedi. Und dann so, ja, und was ist jetzt? ja.
Tobi kam zu mir und meinte, und wie war's, sag nichts. Aber auch in dem gleichen Tempo. Und wie war's, sag nichts.
Ja, mega gut.
Und bei dem Film ist es nicht passiert. Also nicht wirklich. Ich hatte gedacht, dass so bei, gerade bei Carrie Fisher Momenten und so, so mit dem Kontext, dass sie halt dieses Jahr von uns gegangen ist, dass dann das irgendwie die emotionale Tränendrüse irgendwie am Start ist, aber die haben sie anscheinend da an der Stelle so ein bisschen ignoriert und oder jedenfalls nicht so, dass die haben jetzt nicht die Tränendrüse auf mich justiert.
Ja, das stimmt.
Ich habe auf jeden Fall nicht gemeint. Wie fandest du den so, Paul?
Ja, war cool. Also war cool. Ich will halt, also ich, wir spoilern noch keine Inhalte heute.
Wir spoilern keine
Inhalte. Nee, wir spoilern keine Inhalte. Also welche Inhalte?
Ich fand.
Oh, diese Negativität, ey.
Wir haben das ja gestern schon gesagt.
Wow.
Sorry.
Ich glaube, dass viel das so ein bisschen ausgemacht hat, dass es uns nicht so sentimental vorkam, war eben, dass jetzt keine großartigen neuen Charaktere dazukommen. Also es ist halt so, ist jetzt nichts Unbekanntes im Sinne von. So Charaktere.
Ich warte gerade, was du sagen willst. Ich war nur gespannt.
Also es war jetzt nichts, bis auf den offensichtlich den Inhalt, war jetzt nichts Unbekanntes. Und ich glaube, das hat es auch so ein bisschen nicht ganz so emotional
gemacht. Ja, es wurden schon Figuren eingeführt, die neu waren und die ich auch gut fand. Also diese eine Mechanikerin und dieser eine Typ, der gelispelt hat und gesteuert hat, die waren ja schon in irgendeiner Weise neu, ne?
Ich will mich jetzt nicht wieder reinsteigern irgendwie so richtig. Mhm. Ich finde, also, guck mal, also natürlich sind da neue Charaktere drin, aber es sind jetzt nicht die Charaktere, die, natürlich sind die auch auf dem Filmplakat, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, es sind nicht die, um die es im Wesentlichen geht.
Quasi. Ja, ja, klar, es ist halt eine Fortführung.
Und es ist halt so, weißt du, Episode 7 kam und dann war da auf einmal Ray und dann war da auf einmal Finn. Und weißt du,
absolut. Man hat diese Charaktere kennengelernt und auf jeden Fall,
ja. Und die sind jetzt natürlich offensichtlich immer noch da und es ist ein bisschen.
Klar, verstehe ich, was du meinst.
Und nachdem wir uns ja gestern wirklich schon gegenseitig zur Tobsucht gebracht haben vom Kino, ist euch aufgefallen, dass wir eine halbe Stunde lang noch mindestens über diesen Film diskutiert haben. Ich glaube, das hatte ich bei Episode 7 nicht. Das hatte auch sein Gutes. Jedenfalls bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich heute nur sagen möchte, war cool.
War cool. War cool. War cool. Kann man sich angucken. Ja. Luis, sag doch mal.
Ja, ich fand's nicht so gut.
Du warst ziemlich enttäuscht.
Ich war sehr enttäuscht, ja. Aber ich glaube, ich habe halt auch wirklich den Fehler gemacht, im Gegensatz zum Jahr davor, bei dem ich wesentlich skeptischer ins Kino gegangen bin, dass ich diesmal irgendwie gedacht habe, ach, das wird schon alles cool, weil Episode 7 hat mir ja gut gefallen. Das kann ja jetzt gar nicht mehr so schief gehen. Das hat natürlich nicht wirklich großartig dazu beigetragen, dass ich jetzt den Druck nicht noch zusätzlich erhöht hätte, was ich ja natürlich dadurch extrem getan habe. Trotz alledem, finde ich, macht der Film leider an einigen bis vielen Stellen und vor allem in einigen Arten und Weisen, wie der Film erzählt wird oder wie er so in seiner Struktur gewoben ist, leider einige Sachen falsch, die mir nicht so gefallen haben. Mhm. Und das Schlimme ist, ich habe gestern, als wir uns Goodbye gesagt haben vom Kino, habe ich einem Kumpel geschrieben, dass ich den Film gerade gesehen habe und der sagte nur, er erwartet jetzt innerhalb der nächsten 20 Minuten noch eine Sprachnachricht, in der ich ihm sage, wie ich den Film fand. Und dann habe ich versucht, die Sprachnachricht aufzunehmen und ich musste erstmal überhaupt völlig perplex überlegen, was ich denn jetzt eigentlich sage, weil also mich hat jetzt der Fakt, dass der Film nicht so gut ist, gar nicht so überrascht vielleicht. Mm. Das hat mich echt tief getroffen. Ich war wirklich einfach richtig traurig. Und ich war auch heute auch den ganzen Tag sehr traurig.
Das ist nämlich ziemlich spannend eigentlich, weil du hast es gerade so formuliert als ich habe mir gedacht, es wird schon. Und dann sind halt Dinge in dem Film passiert, die ich nicht so gut fand. Aber eigentlich ist es ja, also eigentlich hast du dich ja wirklich, wir haben uns ja auch im Vorfeld darüber unterhalten, schon irgendwie, ich sag jetzt mal negativ gesagt, reingesteigert. Also du warst ja schon so ein bisschen, ah, ob der gut, ey, hoffe ich doch mal. Und
ja, das Ding ist, es ging aber
auch erst. Und da hat es schon einen sehr tiefen Wunsch in dir, dass das jetzt ein geiler Film wird.
Ja, natürlich, weil ich fand jetzt eigentlich so, dass diese Basis mit Episode 7 eigentlich auch ganz gut gelegt war. Also ich meine, da klar, da gab es auch viele, die gesagt haben, nee, es war nicht so cool und es war ja eigentlich auch irgendwie so dasselbe und so. Deswegen dachte ich halt, okay, das kann ja jetzt eigentlich gar nicht so gegen die Wand fahren. Und wie gesagt, wir wollen ja nicht spoilern. Ich fand halt wirklich, und das ist ja wahrscheinlich jetzt auch kein Geheimnis mehr, ich finde halt den Humor in dem Film finde ich halt wirklich unter aller Kanone. Ich finde, der war für mich einfach zu Slapstick. Der hat mich an vielen Stellen innerhalb der Story einfach rausgerissen. Und da habe ich ihn einfach auch nicht gebraucht. Wir haben in der letzten Folge über Thor Ragnarök gesprochen, wo jeder Witz funktioniert hat. Bei Star Wars finde ich irgendwie so fast keiner. Also, beziehungsweise, was heißt so keiner? Wäre ich vielleicht mit der Erwartungshaltung in Star Wars gegangen wie bei Thor, dann hätte ich vielleicht auch mehr drüber gelacht.
Ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass Thor
Thor ist ja kein Jedi, ne?
Ich glaube nämlich, dass man schon sagen kann, dass das, ich sag jetzt mal, das Witzniveau und der Witzlevel, ja, bei Thor und bei Star Wars ähnliche Richtung hatte. Ja, sicherlich war bei Thor der eine oder andere Witz bestimmt besser. Thor war aber auch einen ganzen Batzen überdrehter, ja. Und ich glaube, man hat diese, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, emotionale Bindung zu dem Thor-Franchise nicht. Ja. Und ich glaube, was in dem Film tatsächlich viel passiert ist, ich habe natürlich auch danach, also heute quasi, so ein bisschen jetzt mal die Stimmen so angehört, aber nicht viel, über den Film und war so interessiert, wie es natürlich bei anderen Leuten ankommt. Und was ich mir mitgenommen habe, war, was sie geschafft haben, ist, dass man, so doof es klingt, ja, im Grunde nicht sehr vorhersehbar waren.
Ja, das
also es ist sehr viel mit der Erwartungshaltung von den Leuten gespielt worden. Ja, also man ging davon aus, das wird jetzt so passieren. Ja. Also klar folgt der Film den ganz klassischen Regeln und es gibt irgendwie fünfmal irgendein Foreshadowing, wo du irgendein komisches Schmuckstück siehst oder irgendeinen komischen Ding und dann denkst du dir, warum sie wohl das gerade gezeigt haben? Wahrscheinlich, weil es später noch eine Rolle spielen wird. Aber das ist ja in jedem Film so.
Ja,
oder in jedem Blockbuster-Film so. Ja, muss man die Leute so ein bisschen an der Hand halten.
Das ist ja keine Sache, die Star Wars erfunden hat.
Genau. Aber was sie schon geschafft haben oder was passiert ist, ist, dass sie Plots und Entscheidungen und Momente in dem Film hatten, wo du sagst so, krass, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, das passiert anders. Und diese Gags ist, glaube ich, das Gleiche. Mhm. Ich glaube, sie haben häufig dann so Momente genommen, wo ein Star Wars Fan in irgendeiner Weise, zu denen ich mich auch zählen würde, in irgendeiner Weise erwartet hat, dass jetzt quasi so ein epischer Moment kommt. Ja. Oder ein super, episch, epochal, so, wow, jetzt kommt die
beziehungsweise
Szene, wo sie das lernen darf.
Das ist,
oder so.
Das ist das, was ich wahrscheinlich als Mystik bezeichnen würde. Ja? Mhm. Also das tiefergehende Geheimnis, das in diesem Universum existiert. Und das hat für mich in Episode 7 auf jeden Fall noch existiert. Und ich fand das super cool, wie sie das versucht haben, ins Heute zu transportieren. Mhm. Und hier habe ich halt das Gefühl gehabt, dass das wird hier so ein bisschen mit Füßen getreten. Bewusst natürlich. Mhm. Zum einen, weil, das ist eine Stimme, die ich auch bei Kino Plus von Rocket Beans gehört habe, dass der Film versucht, dir an jeder, fast zu jedem Zeitpunkt klarzumachen, dass das nicht das Star Wars ist, was du von früher kennst. Und das wird nicht Star Wars sein, das das Gefühl von früher reproduziert. Mhm. Das ist eine Meinung, die ich teilweise nachvollziehen kann. Ich finde sie ein bisschen harsch ausgedrückt vielleicht, weil es gibt einzelne Momente, wo das sicherlich reproduziert werden kann. Ich will das jetzt aber auch gar nicht so weit fächern. Klar bin ich gerade traurig und bin noch enttäuscht. Ich will dem Film trotz alledem noch mal eine Chance geben, weil ich werde ihn auf jeden Fall noch mal schauen, einfach weil ich von vielen gehört habe, dass der Film sich beim zweiten Mal ein bisschen anders anfühlt. Und das war bei Episode 7 auch schon so. Ich habe aber natürlich ein bisschen in mich selbst reingehorcht und habe mal versucht, was ich denn jetzt so vielleicht, ob sich da was verändert hat so, oder ob ich eine Erkenntnis gewonnen habe aus diesem selbst auferlegten Hype. Ja. oder überhaupt aus der Erfahrung oder wie Filme heutzutage gemacht werden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich vielleicht langsam dem Franchise entwachsen bin oder dass ich irgendwie diesen Gefühlen von damals entwachse und dass ich weiß gar nicht, das klingt vielleicht also wahnsinnig hochtrabend und auch vor allem, wenn ich es auf Star Wars zurückreduziere, aber ich habe heute auch den ganzen Tag schon darüber nachgedacht, weil wir heute einen Podcast aufnehmen. Ich glaube, 2017 ist bisher ein Jahr, in dem ich ein ganzes Stück weit erwachsener geworden bin, jetzt so im Bezug auf mich selbst, ja, und vielleicht merkt man das auch an so Sachen, vielleicht von der Art der Witzen, wie ich mache, bin ich jetzt vielleicht nicht so wirklich erwachsen, ja? aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und ich glaube halt, und wo wir ja auch schon die Brücke zu Marvel geschlagen haben, vielleicht geht jetzt Star Wars eben Wege, auf denen ich vielleicht nicht mehr folgen möchte oder kann oder weil es vielleicht mich nicht mehr anspricht.
Also erstens glaube ich das nicht, weil darüber haben wir auch schon 1000 Witze gemacht, es wird jetzt jedes Jahr Eisenhardt ein Star Wars Film rauskommen,
ja.
Und die werden auch Eisenhardt in Genre-Richtungen gehen, die vielleicht ein bisschen abseits ihrer Standards sind, ja. Und da wird sicherlich noch der eine oder andere Rogue One rausfallen,
ja.
Der dir Spaß machen wird.
Sicherlich.
Und
aber ich werde vielleicht mir nicht mehr selber, ich werde dann wahrscheinlich so sagen, okay, das ist ein neues Star Wars, den gucke ich mir halt an. Aber ich denke halt nicht, oh mein Gott, das ist ein neues Star Wars. Und den gucke ich jetzt endlich an.
So. Ich denke ja ganz viel über irgendwelche komischen Dinge in meinem Leben nach. Und eine komische Sache, über die ich immer wieder nachdenke, ist ja dieses Nostalgie-Ding. Ja? Diese Thematik, dass man in irgendeiner Weise Dinge von früher romantisiert. Mhm. Und gerade, also ich meine, jetzt mache ich jetzt mal einen riesen Fass auf, aber dafür sind wir ja hier. Ich glaube, unsere Generation ist eine der Generationen, die am meisten, also es gab noch nie eine Generation, die so viel konsumiert hat, ja. an Medien, ja, an Entertainment, an Informationen, an Spaß, an was auch immer. Und es gab noch nie so ein großes Business, was nur darum ging, Sachen zu machen, die Leute konsumieren, ja, und dann kommt dazu noch so dieses Thema, das Internet ist irgendwie neu, ja, mhm. Und wir sind eine Generation, wir sind die erste Generation, die wirklich mit allen Leuten in unserer Generation oder fast allen Leuten in unserer Generation weltweit kommuniziert, ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, warum dieses Nostalgie-Ding so ein krasses Thema gerade ist, weil es gibt ja keine, also gefühlt gibt's die 2010er, ja, also das die 10er Jahre. Es ist immer schwierig, solchen Jahrzehnten einen Stempel zu geben oder irgendwie Klischees zu übergeben, die man weil das kann man erst im Retrospektiv so wirklich sehen, ne? Also wie waren die 80er? Ich glaube, in den 80ern hat man nicht gecheckt, dass man in den 80ern ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. In 90ern genauso. Aber wir kommunizieren jetzt alle mit diesen Leuten und jetzt haben wir irgendwie die Sache, über die Leute ganz einfach sprechen können und ganz einfach kommunizieren können, ist, sag mal, hast du das auch geschaut? Krass. Guck mal, die Dümmer haben es auch geschaut. Weißt du noch, als du Teenager warst, da lief Rugrats. War voll geil, oder? Und ich glaube, auf der Ebene passiert ganz viel Kommunikation und dadurch kommt, glaube ich, dieser Nostalgie-Hype.
Ja, das kann schon sein.
Und der ist gerade so da und ich frage mich halt, ob wann der quasi abhebt oder ob das quasi jetzt besteht und der sich so weiterträgt. Und genau, also ich hatte diesen, also wollte jetzt nicht so sehr wieder in ein anderes Thema reinspringen, aber ich hatte das ja mit Videospielen dieses Jahr so extrem, ja, wo mich, wenn ich eine Serie gucke, die einen 80er-Flair hat, ja, oder einen Hip-Hop-Song oder ein Hip-Hop-Musikvideo anhöre, was einen 90er-Flair hat, oder irgendwie jemanden sehe, der ein Fila-T-Shirt anhat, wo ich so cool, Fila habe ich als Teenager auch cool gefunden, ja. Das
Filz.
Okay. Filz. Dann, konnte ich das immer so reflektieren, aber bei Videospielen ist es bei mir aus irgendwelchen Gründen, und ich bin jetzt nicht der krasseste Videospieler, irgendwie passiert, dass ich wirklich emotionale Reaktionen auf diese Spiele hatte, dieses Konsumgut, ja? Ja. Und zwar nicht auf einem, der Style ist 90er ganz cool, sondern das ist, ich habe das gleiche Gefühl, wie als ich 10 war, ja? Und wenn ich das, also ich weiß nicht genau, ob das quasi aufhört, Ja, also ob ich mich davon selbst entferne, ob das abebbt, ob das weniger mitgespielt wird, ob das jetzt einfach so ein Status quo ist, dass wir quasi alle ständig mit unserer Kindheit konfrontiert werden und die romantifizieren, ja, hatten das andere Generationen auch bestimmt zum gewissen Maße, aber ich habe das Gefühl, bei uns ist es irgendwie extrem.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass es ein bisschen aber auch darauf ankommt, auf die emotionale Bindung, die du als Kind aufgebaut hast und wie gut es das neue Medium schafft,
eben
dieses zu vermitteln. Auch. Weil ich weiß, was du meinst und ich muss tatsächlich sagen, ich hatte so einen kurzen Moment, aber schon bei der Episode 7 und zwar als sie losging, schon allein das Intro und es wurde ruhig und dann ist dieses fette Star Wars Emblem aufgetaucht und es kam die Musik und für einen kurzen Moment hatte ich wirklich so, habe ich mich emotional gefühlt, obwohl noch gar nichts passiert
war.
Da war noch nicht eine Szene gelaufen und ich war schon so, geil.
Mhm.
Also, da ist ein Gefühl da gerade.
Ja.
Und ich glaube, das passiert halt nicht so oft. Ich glaube, das hat nichts mit Abebben zu tun, sondern ich glaube, das passiert einfach nicht so oft, weil du hast es ja auch nicht. Was ist passiert bei einem Videospiel, vielleicht bei zweien?
Ja, genau bei zweien, um genau zu sein.
Und
bei Zelda und bei Super Mario.
Ich glaube, dass das schon wahrscheinlich so viel ist, wie du verlangen kannst. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja. Mhm. Also, jetzt im Beispiel bei Star Wars, da fällt der Vergleich ja immer leichter. Ne? Also ich hatte, bei Episode 7 mehrmals Gänsehaut im Kino, auch bei Rogue One mehrmals und gestern halt einmal und das war zu Beginn des Films, als das Logo eingeblendet wurde und danach habe ich irgendwie, war das so, rauschte das so an mir vorbei. Ich war natürlich auch total angespannt, also deswegen, wie gesagt, zweites Mal werde ich mir das nochmal,
ich glaube, du solltest auf jeden Fall noch ein zweites Mal anschauen, weil ich glaube, was dann auch passiert, dass man sich dann während des Films reinsteigert.
Ja, das ist jetzt
dann
ja
auch dann kommt dann so der erste Gag und dann ist so, haben die jetzt einen Gag gemacht? In dieser wichtigen Szene? Was ist denn los mit denen? Und dann passiert es nochmal. Also, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann dann ist egal, was sie machen. So, das ist Scheiße da.
Ja.
Also man steigert sich dann so rein.
Also ich habe mich ja auch dabei ertappt, dass ich dann, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich habe also dreimal im Film habe ich so What the fuck gesagt. Und das war nicht so ein What the fuck, weil ich jetzt unbedingt lautstark mitteilen wollte, dass ich das richtig, dass mir das nicht gefällt. Es war einfach nur so ein völlig erschrockenes What the fuck. So, weil ich halt nicht fassen konnte, was sie da teilweise gemacht haben. Und ich habe mich da sehr gewundert. Dazu addierte sich dann manchmal so phasenweises Kopfschütteln. Ich war sehr entsetzt von mir selber, weil normalerweise gucke ich mir sowas bis zum Ende an und denk mir dann danach meinen Teil. Aber war irgendwie gestern nicht so. Aber vielleicht war auch gestern, es war halt komisch gestern im Kino.
Und was ich auch glaube noch ist, um nochmal gegen das Abebben zu thesieren.
Das habe ich jetzt aus Versehen völlig ignoriert.
Alles gut. Es war auch Gehirnfurz, aber es muss noch raus. Ich glaube, zum Beispiel.
Da ist das Furzgeräusch. Endlich haben wir das gesagt. Wir haben nur hinten sollen, wie er es macht.
Wenn du das so.
Weißt du was? Du hast mich gebrainwashed vorhin mit der Aussage.
Wenn du das so versuchst, mit Musik zu erreichen, dann ist halt so.
Ja.
Du hast. Für den Fall, dass es wirklich eine Band gibt oder einen Künstler gibt oder so, der so lange Musik macht, dass du vielleicht als Kind das erste Mal drauf gestoßen bist und irgendeine emotionale Bindung zu aufgebaut hast, weil es halt irgendwie dich angesprochen hat oder vielleicht sogar selber ein junger Künstler und du dich verbunden gefühlt hast. Und dann bringt der 20 Jahre später nochmal oder sie nochmal ein Album raus und du hörst dir das an und überleg doch mal, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass mit der obligatorischen Veränderung der Musik, die halt stattfindet, ja, also niemand kann mir erzählen, dass einen guten Künstler auszeichnet, dass er 20 Jahre lang wirklich exakt die gleiche Musik macht.
Ja.
Also mit der obligatorischen Veränderung du nochmal die gleiche emotionale Bindung aufbaust. Das wird halt einfach nicht passieren. Vielleicht, klar, will ich niemanden nehmen, das passiert bestimmt ab und zu, aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, unglaublich gering.
Mhm.
Und ich denke, dass du es mit einem Film noch eher schaffen kannst, wenn du dich halt bestimmter Elemente bedienst, die du wieder aufgreifst und bestimmte. Und seien es halt einfach so filmische Sachen wie Kameraperspektiven und Licht oder Farben oder was auch immer.
Ja.
Oder seien es halt Charaktereigenschaften, die du halt wieder aufgreifst oder so, ne? Und auch da werden sich ja die Macher von den jetzigen Star Wars-Filmen nicht hinstellen und sagen, wir glauben, das funktioniert am besten, wenn wir einfach den Scheiß nochmal machen. Und das ist ja so ein großes Kriterium, ne? Das hat man ja bei Episode 7 schon gesagt, da war ja gar nichts Neues. Aber ich glaube, es hätte auch nicht funktioniert, wenn es was komplett Neues gewesen wäre. Genauso wenig, wie funktioniert hat, hier diese Prometheus und Alien Covenant.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Oder für mich zumindest hat es nicht funktioniert.
Ja. Ja.
Weil halt aber sich die Macher auch nicht hingestellt haben und gesagt haben, so, ja, wie könnte ich nochmal ein Alien 1 machen? Der war zwar cool, aber wenn wir das jetzt machen, dann sagen die Leute, ihr habt einen zweiten Alien 1 gemacht. So, weißt du? Also
ja, aber also vielleicht ist das dann, also vielleicht merkt man ja schon daran, dass sich das dann irgendwann verlaufen wird. Also ich weiß nicht, also abebben vielleicht nicht. Es wird sicherlich immer noch Filme geben, die darauf rumreiten.
Aber so, das meine ich, ich bin auch mit Verlaufen nicht einverstanden. Ich glaube, das ist halt einfach, selbst wenn du die Harry Potter Bücher nimmst, die offensichtlich die gleiche Frau geschrieben hat, über die gleichen Hauptcharaktere an gleichen Orten größtenteils, wird dir wahrscheinlich jeder, der alle Bücher gelesen hat, sagen, die haben sich im Laufe der Zeit verändert. Die sind irgendwie anders geworden, was auch immer das sein mag. So, ja, aber die haben sich verändert.
Ja.
So ein bisschen notwendigerweise. Ich glaube, dass es nicht funktioniert hätte, wenn Harry Potter 2 genauso wild gewesen wäre wie Harry Potter.
Ja, nur hat Joanne K. Rowling halt nicht von einem Buch aufs andere angefangen, so Pippi und Furz-Humor in die Bücher zu schreiben. Komm.
Also Pippi und Furz-Humor ist ja auch
du hast das Furzgeräusch gerade gemacht, entspann dich mal. War kein einziger war
dann ja, ich hab's jetzt drastischer ausgedrückt, aber mir fallen zwei.
Hat der Wookie mal gefurzt irgendwann oder so?
Bestimmt.
Man
hat's nicht gehört.
Mir fallen direkt zwei so Witze ein, die ich schon eher so in diese Schiene stecken würde, die mir nicht gefallen haben. Aber hey, genug. Nostalgie ist cool, es wird's immer noch geben. Freuen wir uns auf Star Wars 2056.
Ich glaube, der Tipp ist.
Heißt der dritte Teil so? Also der neue
dritte? Ja.
Ja. Nein. Der dritte Teil heißt 2056.
Ja, da spielt Star Harrison Wars Ford wieder mit und Ryan Gosling und es ist Blade Runner und Star Wars zusammen.
Wow.
Ja.
Wäre nicht schlecht eigentlich. Würde ich gern sehen. Bedenkt, dass überlegt euch, reflektiert, warum eine Serie, ein Film, ein Musikstück euch irgendwie anspricht und wenn es Nostalgie ist und ihr euch davon enttäuscht fühlt irgendwann, nehmt es nicht so ernst. Es gibt wahnsinnig viel geilen Scheiß da draußen. Geile Filme, geile Serien, geile
Kram. Das ist die Moral für mich? Ich soll es nicht so schweren?
Ja, voll. Und ich, das kann man sogar noch weiter
unterbrechen. Es gibt kein Jahr, was besser war mit Filmen, Serien, Musik, Konsum, was du willst, als dieses Jahr.
Ist halt letztendlich auch wirklich einfach Geschmackssache. Ich wette, es gibt richtig viele Leute, die gucken sich den an und sind total begeistert, Alter.
Auf jeden Fall.
Ja.
Der Film wird auch Schweinekohle machen und die werden.
Aber würdet ihr dann vielleicht, also ich will jetzt niemanden. Nee, es klingt alles bescheuert.
Und ich frage mich halt, ob das vielleicht auch was mit Anspruch zu tun hat. Also den Anspruch, den ich an etwas habe. Genau. Darf ich dich nämlich an deine Worte gestern nach dem Kino erinnern? Ja. Vielleicht sollte man auch einfach mal versuchen, so ein bisschen abzuschalten und das einfach als das hinzunehmen, was es ist. So,
ja, weißt du? Genau, gut, dass du mich dran erinnerst.
Genau,
habe ich hiermit jetzt auch nochmal
gesagt. Den Anspruch, den du hast, solltest du nicht auf diese Dinge vielleicht legen, weil die werden dich enttäuschen. Das wird nicht funktionieren.
Ja, ich frage mich nur, in einem anderen Universum ist der Film richtig geil und dann ist das ein Arthouse-Film.
Ich glaube, das finden auch alle scheiße.
Ich fände es geil, glaube ich.
Nein, ich glaube, egal was sie gemacht hätten, es wäre der Punkt gekommen, wo du irgendwann gesagt hättest, das ist scheiße. Vielleicht hätten sie es nochmal geschafft, hätten sie im Grunde Empire Strikes Back genauso wie sie...
Haben sie ja teilweise sogar.
Genauso wie sie New Hope quasi kopiert haben, hätten sie Empire Strikes Back kopiert, hätten sie auch alle scheiße gefunden, hätten sie einen super freakigen, düsteren, abgefahrenen Film gemacht, hätten sie alle scheiße gefunden, wäre da kein Witz drin gewesen, wäre es irgendwie cheesy gewesen. Das ist, ich glaube, es ist ein Anspruch, dass du hast in dir selbst so einen Anspruch daran aufgebaut, dass der nicht erfüllbar ist. Verstehst du, was ich meine?
Nee, also ich weiß nicht, das klingt jetzt vielleicht albern, wenn ich dem widerspreche, aber ich widerspreche dem jetzt trotzdem, weil ich hatte jetzt nicht den Anspruch an den Film, dass der jetzt hammer, 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 hammer geil wird, sondern ich dachte, er wird vielleicht wenigstens genauso gut wie Episode 7. Und das ist ja auch für viele ja schon eher durchschnittlich. Mhm. Aber wie gesagt, es sind in diesem Film Sachen passiert, die ich einfach innerhalb des Universums nicht wirklich sinnvoll fand.
Das
ist wahrscheinlich eher das Problem, was ich mit dem Film habe. Und das ist aber auch, finde ich, irgendwie so den Anspruch, den ich an so ein Universum stelle, ist, dass die Dinge, die dort passieren, nicht auf einmal völlig out of the box kommen, sondern dass ich irgendwie darauf, vorbereitet werde, dass sie passieren. Ja? Ja. Und dass sie nicht so als Fremdkörper daherkommen, ja. Und da zählt für mich zum Beispiel der Humor auch dazu. Denn klar, es gab Humor und du hast ja, wir haben es ja auch gestern gesagt, auch in den alten Filmen gab es Humor, da war die Gagdichte natürlich nicht so hoch und der Humor war auch auf die Charaktere irgendwie sinnvoll zugeschnitten, finde ich. Und das, was in diesem Film passiert, das war für mich irgendwie, naja, so 2-3 Stufen höher und das kannte ich aus den Filmen nicht. So, ne? Und deswegen ist es vielleicht, mir geht's da viel um Konsistenz innerhalb des Universums, in dem ich mich bewege. Und ich finde gerade die Tonalität zwischen 7 und 8, die driften gerade sehr weit auseinander und haben für mich zwei sehr unterschiedliche Handschriften, die man wahrscheinlich nicht abstreiten kann. So ist mein Empfinden. Also, wie gesagt, ich habe nicht erwartet, dass mir da Oscar-Bait präsentiert wird. Und ich habe auch nicht erwartet, dass das ein tiefgründiger Film wird, wie vielleicht Whiplash oder wie weiß ich nicht, einen There Will Be Blood oder so, ja?
Ja, ja, ja.
Ich wollte halt einfach nur, dass er mit den Ingredienzen, die J.J. Abrams da ausgelegt hat, dass da das Bestmöglichste über rauskommt. Und ich finde, sie haben es nicht geschafft.
Und ich, um das nochmal kurz gerade zu rücken, und ich bin nicht der Meinung, man darf den Film nicht scheiße finden. Mhm. Ja? Und man darf den Film scheiße finden. Natürlich. Und du darfst den auch richtig haten. Und man darf auch artikulieren, dass man den scheiße findet.
Ja.
Also das ist alles easy. Ich will nur sagen, dass quasi die emotionale Reaktion, die man darauf hat, man in irgendeiner Weise auch reflektieren kann und sagen kann, warum reagiere ich so darauf? Ja. Warum macht mich das so fertig oder warum feiere ich das so?
Also ich will ja auch gar nicht behaupten, dass ich nicht meine Lektion gelernt habe. Ne? Ja, also ich habe ja meine Schlüsse daraus gezogen und ich glaube, ich werde jetzt dem nächsten großen Blockbuster, wahrscheinlich sage ich, okay, da freue ich mich drauf, aber ich werde halt vielleicht nicht mehr so viel rein.
Es fragen sich alle, wann der Punkt gekommen ist, wann das wieder abflaut.
Ja,
ja,
der Star Wars Hype meinst du?
Dieser Reboot
Wahnsinn.
Wann der wieder abflaut. Ich glaube, der wird nie abflauen, aber ich glaube, er wird an Präsenz verlieren. Ja. Und es wird klarer eingeordnet, naja gut, das ist halt jetzt Fast and the Furious 25, es ist halt jetzt so. Ja, der ist halt da, wer Bock drauf hat, soll sich angucken. Aber ich lasse mich davon nicht mehr einfangen.
Ja.
Ja. Wir haben doch eine Stunde über Star Wars geredet.
Ja, aber möchte ich gleich nochmal anmerken, auch wenn der Film, der ist ja dieses Jahr schon rausgekommen, aber bei uns noch nicht. Und ich habe echt richtig Bock auf diesen Film, wo die Trailer vorher gesehen haben. Paula, du hast es auch gesagt, The Killing of a Sacred Deer. Mhm. Der sah richtig krass aus. Dieser Psycho-Horror Horrorfilm mit Colin Farrell. Der sah ziemlich cool aus.
Da hatte ich den Trailer schon irgendwie davor schon mal gesehen. Ja, der sieht freaky aus.
Der wird bestimmt auch, könnte ich mir vorstellen, bei den Oscars vielleicht ein bisschen irgendwo auftauchen. Also.
Klingt nach dem Oscar-Griff.
Ja. Nee,
Oscar-Resk.
Verlassen wir die weit, weit entfernte Galaxie und wenden uns anderen Dingen zu, oder?
Würde ich sagen.
Sorry.
Was gab es 2017 noch so? Das ist genau die Frage, die ich Paul nicht stellen darf.
Ich mag sowas nicht, Alter.
Die
Sache ist auch, neulich hat mich jemand gefragt, war das sogar einer von euch, weiß nicht, was ich denn in letzter Zeit so an Filmen gesehen habe, die mich beeindruckt haben.
Hm.
Und ich war so ein bisschen, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung.
Hm.
Und dann habe ich mich, aber heute habe ich ja nochmal drüber nachgedacht, weil ich wusste, dass ihr mich auch fragen werdet. Und ich weiß nicht, ob es mein Film 2017 ist persönlich, aber ich habe mir ja vor gar nicht so langer Zeit auf euer Anraten hin Hell or High Water angeschaut. Und das ist auf jeden Fall einer der besseren Filme, die ich 2017 gesehen habe.
Die sind eigentlich auch völlig vergessen bei meiner Auflistung. Aber der ist auch hammergeil. Wann hast du
den geguckt? Das wäre halt so ein Ding,
ich weiß nicht. Also schon ja, auch ein bisschen
ist her. Ist ja von diesem Jahr, ich glaube ja, ne?
Mhm. Ich glaube ja.
Das ist, wir hatten es davor, Toplisten für Filme, Toplisten für Serien, Toplisten für Musik. Das können Leute. Und ich liebe sie dafür, weil ich diese Listen liebe. Aber ich liebe die Listen eher nur aus einem Grund, weil das für mich eine Übersicht ist von...
Weil du selber dich nicht drum kümmern musst.
Genau, und dann kann ich da so durchgucken und sage so, ach krass, das Album wird so gehypt, das habe ich irgendwie mal gesehen. Oder das von dem Album habe ich gar nichts gehört, das klingt ja interessant. Das ist für mich eine Inspiration. Und die Alben, die ich bei Spotify mir vormerke, ja, oder mir speichere, damit ich sie mir mal anhöre, die steigt auf jeden Fall rabiat gegen Ende des Jahres.
Hello, High Water ist von 2016.
Stimmt, der ist nämlich auch, war Oscar nominiert dieses Jahr. Mhm. Deswegen ist der so aufgekommen.
Das macht aber nichts, weil dadurch, dass die Filme die Jahresende in den Staaten rauskommen, kommen halt bei uns meistens erst 2017 an. Mhm. Deswegen ist es in unserer Wahrnehmung dann immer ein bisschen verschoben.
Weil noch alles voll ist mit Star Wars-Dreck.
Ja. Und das meine ich halt. Also ich habe bestimmt eine Menge guten Kram gesehen dieses Jahr, aber ja, ja, ich kann mich dann meist nicht mehr so richtig dran erinnern oder habe halt diesen Bezug verloren zu, war das dieses Jahr oder war das noch Ende letzten Jahres oder blablabla. Und deswegen tue ich mich bei sowas immer richtig schwer. Ja. Ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass ich als Serie Mindhunters dieses Jahr auf Platz 1 setzen würde.
Von neuen Serien.
Von neuen Serien, ja genau, also von neuen Serien.
Ja.
Und zwar ganz allein deswegen, weil ich die angemacht habe, auch auf eure Empfehlung aus dem Podcast heraus. Also okay, gucke ich mir mal an. Und die erste Folge gesehen habe und dachte, okay, ist cool, ich gucke gleich noch die zweite und dann starte ich einen Tag. Und am Ende des Tages habe ich die ganze Staffel an einem Tag geschaut.
Okay. Klassisch gebinged quasi.
Voll. Und zwar auch wirklich, weil die mich halt direkt reingesogen hat. Und ich finde, auch da kann ich verstehen, dass Leute sagen, naja, warum so? Mhm. Aber ich finde, die macht viele Sachen richtig, richtig gut und macht viele Sachen vor allen Dingen nicht so, wie man es erwartet. Und deswegen hat die mich schon ziemlich abgeholt. Ja. Wir haben darüber gesprochen, schon in einem vorigen Podcast. Also ich muss jetzt, inhaltlich sage ich da jetzt nichts mehr, aber das würde ich auf jeden Fall auf meine Platz 1 wählen.
Ja,
also von neuen Serien.
Dem kann ich mich anschließen. Du gibst es schon ein, Johannes. Ich wollte es gar nicht ansprechen, sieht aber naja, du erzählst es ja eh gleich. Deswegen sage ich kurz noch.
Erzähl nur, du einfach ganz schnell.
Ich sage jetzt einfach nur noch kurz zu Mindhunters, dass ich finde, dass das von all den Serien, die ich mir dieses Jahr so mal angeguckt habe oder wo ich reingeschaut habe, ist das einfach die am krassesten aussieht. Also, die sieht unfassbar gut aus. Ich finde diese Kameraarbeit von Fincher und die Regie, die er macht, das ist echt nochmal ein ganz anderes Level. Mhm. Ich bin da so beeindruckt von, wie die Dialoge funktionieren, wie da mit Schärfen und Unschärfen gearbeitet wird, wie Tiefe im Raum erzeugt wird. Das ist einfach wirklich sowohl inhaltlich als auch visuell sehr, sehr ansprechend. Das gefällt mir sehr gut.
Mindhunters, noch sagen. Guckt euch an. Das ist eine gute Serie. Ist ja eine Netflix-Produktion, wenn mich nicht alles täuscht. Und es gab eine weitere Netflix-Produktion, die mir dann nach Mindhunter direkt empfohlen wurde. Manhunter.
Ja,
Manhunt, genau, Juna Bomber. Und da muss ich witzigerweise sagen, ich werde diese Serie wahrscheinlich noch weitergucken und ich fand die jetzt auch nicht super scheiße. Mhm. Aber die war so ein bisschen billig. Echt? Ja, ich fand, die ist so ein bisschen, die ist so klischeehaft. Mhm. Da ist wirklich alles, was an, wenn du dir den klassischen 90er-Jahre, Nuller-Jahre Serienmörder-Thriller überlegst, ist all das in dieser Serie, kommt es vor, ja? Also irgendwie ein Cop mit Vergangenheit kommt direkt von der Akademie, ja, wird, weil er da irgendwie ausgezeichnet großartig wird, sofort auf einen krassen Case geworfen, ja, von einem Serienmörder, der das FBI austrickst, ja, und dieser Typ, dieser Rookie-Cop, baut dann in irgendeiner Weise eine Beziehung mit diesem Serienmörder auf, weil er den versteht. Ja, weil er weiß, wie der denkt.
Okay.
Und es ist irgendwie so ein schmaler Grat zwischen verrückt werden. Also
klingt so ein bisschen auch nach Schweigende Lämmer, so ein bisschen.
Ja, das, genau. Ja. Ja. ich habe 90er Jahre Thriller gesagt und wollte nicht Schweigende Lämmer sagen.
Oder? Ach so.
Genau, aber
sorry.
Der Juna-Bomber ist ja hat ja existiert, deswegen wollte ich mir den unbedingt angucken, weil tatsächlich ist er ja so in der amerikanischen Popkultur so ein Riesenthema gewesen und ist es immer noch so ein bisschen, weil er ja auch so ein Anarchist war und so der hat dieses Manifest auch geschrieben, was ja auch dann immer ganz gern bei Leuten gefunden wird, die dann auch irgendwie an der Highschool jemanden erschießen, dann gibt es das, der hat ja das Juna-Bomber-Manifest daheim gehabt, so. Und aber der Fall ist mir relativ unbekannt, ehrlich gesagt.
Ja,
deswegen war ich total interessiert daran, mir das mal anzugucken und es auf diese Art und Weise zu lernen.
Ich habe gestern in die erste Folge reingeguckt, bin dabei leider sanft entschlafen. Fand es aber gar nicht so schlecht. Ich war sehr überrascht, dass es Sam Worthington immer noch gibt.
Also schlecht würde ich jetzt auch nicht sagen, aber der war so ein bisschen,
aber ich weiß ja,
wo Mindhunters ja, kreativ war,
ja,
wie sie halt mit dem Thema umgegangen sind, ist das halt ja, relativ.
Vielleicht ist es auch ein ganz anderes Qualitätslevel so ein bisschen.
Ja, und also, man muss ja auch mal sagen, bei dem Output, den Netflix an Eigenproduktionen hat,
kann auch mal was Schlechtes
dabei kann sein. Na, oder was heißt schlecht? Es kann halt einfach nicht alles herausragend ja, sein. So.
Das ist ja vielleicht besser.
Also, oder es ist nicht schlimm, wenn nicht alles herausragend ist.
Richtig. Stimmt. Habt ihr sonst noch eine Serie? Weil sonst würde ich würde noch meinen Filmtipp, also Filmtipp, wenn man das als Tipp bezeichnen kann, ist ja auch sehr offensichtlich. Weil du, Paul, ich fand es sehr schön, was du nicht gesagt hast, welcher Film dir in Erinnerung geblieben ist oder den du beeindruckend fandst. Und da kann ich eigentlich aus dem Kino selbst eigentlich nur Dunkirk erwähnen.
Immer noch nicht gesehen.
Also wirklich, das ist ein Film, der mich mit so einer Wucht getroffen hat, dass ich jetzt wahrscheinlich schon wieder anfange zu schwärmen, obwohl ich ja eigentlich erst kürzlich gelernt habe, dass ich das nicht mehr tun soll. aber
du schwärmst ja nicht, bevor er rausgekommen
ist. Nee, das ist richtig. Und bei Nolan ist ja auch immer so eine Sache, ne? Da hat ja auch jeder seine ganz eigene Meinung zu. Ich habe extra damals, ich habe den auch mit meinem Dad geguckt und ich meinte so, ey, lass uns mal bitte den im Zoopalast in diesem 70mm-Format gucken. Und wir haben uns wirklich dann echt irgendwie diese 20 Euro pro Karte gegönnt und sind in dieses Kino rein. Ich war noch nie im Zoopalast im Kino, was ich sehr empfehlen kann.
Das ist krass, ne?
Weil also es ist wirklich einfach ein riesiges Kino. Ich habe noch nie so eine riesige Leinwand gesehen, das ist der Wahnsinn. Dann wirst du, bevor der Film losgeht, gibt es eine Light- und Vorhangshow. Also da gibt's dann so Wasserspiele vor dem Vorhang. Cool. Und es gibt eine Lightshow, wo du mit berühmten Filmthemes so also so auf den Film vorbereitet wirst. Dann gibt's erst so, kommt die Musik vom Weißen Hai, dann kommt die Star Wars Musik, dann kommt die Jurassic Park Musik und alles wird so mit geilen Soundeffekten und mit so Wasserspielen untermalt und du kriegst halt richtig Bock auf Kino. Und das machen sie natürlich smart. Vielleicht hat es auch dazu beigetragen, dass ich so überwältigt war von diesem Film. Aber der Film ist halt auch wirklich, also ich hab danach gedacht, ich glaube, ich habe gerade keinen Film gesehen, sondern eher so ein Stück Kunstwerk, so ein Gesamtkunstwerk. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, es ist eigentlich fast ein bisschen egal, worum es in dem Film gegangen wäre. Der hätte auch jeden anderen x-beliebigen Konflikt aus dem Zweiten Weltkrieg nehmen können. Aber allein wie in dem Film mit Zeit und mit dem Vergehen von Zeit und von überlappenden Zeitebenen gearbeitet wird, also so Inception, aber nicht Inception,
ja,
weil es halt nicht geschachtelt oder gestackt passiert, sondern weil alles irgendwie parallel funktioniert, hat mich der echt mitgerissen. Und ich habe in diesem Kino, ich hätte super gerne so eine Kamera gehabt wie Shia LaBeouf, als er sich gefilmt hat, wie er seine eigenen Filme guckt, weil ich saß wirklich in dem Kinosessel und habe bestimmt meine Hände so gehabt, so, weiß nicht, so überschlagen, dann habe ich den Mund gehabt, weil ich so aufgeregt war. Ich war wirklich extrem von dem Sound, von der Kamera an sich, von den Bildern so dermaßen beeindruckt, dass mir der bis heute nicht so richtig aus dem Kopf geht und ich ihn mir bis jetzt auch nicht nochmal angeguckt habe, weil ich genau weiß, wenn ich den zu Hause auf dem Fernseher gucke, das wird halt wahrscheinlich nicht genauso wirken. Und ja, dazu kam natürlich noch, dass die Anlage in diesem Zoopalast halt auch einfach nochmal ein ganzes Ding anders ist als in jedem x-beliebigen
Sinister-Palast
oder in dem örtlichen York-Kino. Also wirklich ein Film, der da mag man geteilt sein, der jetzt auch ja natürlich keine krasse Story erzählt, sondern es geht um so ein bisschen um Einzelschicksale, geht um die verschiedenen Hierarchieebenen, wenn man so will. Und kommt dabei sogar aus, ohne einmal, und das ist, finde ich, für einen Kriegsfilm wirklich auch sehr interessant, ohne einmal einen deutschen Soldaten zu zeigen. Und trotzdem hast du ein Gefühl von Bedrohung. Und das hat in dem Film einfach richtig gut funktioniert. Und und alles unterstützt eben dieses Vergehen von Zeit. Die Musik ist darauf getaktet. Also wirklich, wenn du den Soundtrack so hörst und du kennst den Film nicht, das macht keinen Sinn, weil alles baut aufeinander auf. Das ist wie so eine Art Oper. Ja? Und so fühlt sich der Film dann teilweise auch an. Wirklich ganz, ganz großes Ding, was mich sehr beeindruckt hat. Und das möchte ich empfehlen.
Okay.
Ich finde es mal eine Ansage auf jeden Fall. Paul, findest du auch gut?
Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber es.
Ich habe gerade mal in meine Liste reingeschaut an Filmen, die ich mir so angeschaut habe. Kann ich übrigens mal, also falls ihr das nicht kennt, ich kann ja mal hier umschalten. Kann ich umschalten? Kann ich stark empfehlen, eine Webseite namens Letterboxd.
Kann man da Filme eingeben, die man schon gesehen hat?
Und im Grunde ist Letterboxd erstmal nichts anderes als dein persönliches Archiv der Filme, die du angeschaut hast. Mhm. Und die Filme, die du kannst Listen machen, welche Filme du noch anschauen willst und so. Und natürlich kannst du dich mit Leuten vernetzen und kannst schauen, welche Leute Filme die geschaut haben. Das ist sehr 2010-ig, ja. 2008-ig vielleicht.
Ja.
So ganz klassisch irgendwie Login, Kontakte hinzufügen und Filme markieren, die man gesehen hat. Und es werden dir auch natürlich darauf auch Filme empfohlen, aber das ist, darum geht's gar nicht so sehr. Und da versuche ich immer relativ klar aufzuzeichnen, welche Filme ich so geschaut habe. Und 2017 ist die obere Reihe hier und da sind im Grunde nur die klassischen Blockbuster dabei. Ja. Da ist jetzt nichts Abgefahrenes dabei, was man jetzt vielleicht unbedingt empfehlen müsste. Und Logan ist angeblich auch noch 2017.
Ja, ist er auch.
Und der Film, würde ich sagen, ist der Film, der mich 2017 wahrscheinlich am meisten beeindruckt hat.
Schon, das ist echt krass.
Also der war wirklich eine harte Ansage.
Und da hatte man zum Beispiel auch schöne Emotionen, finde ich. Also da hatte man wirklich auch, am Ende dachte man auch schon so.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn ihr Logan nicht gesehen habt und irgendwas mit Marvel und X-Men und anfangen könnt, dann solltet ihr das mal geschaut haben. Insbesondere, wenn ihr die alten, wenn ihr so die X-Men-Filme irgendwann auch blöd fandet.
Ja.
Weil damit räumt er ganz schön gut auf.
Ja, vor allem, das war, glaube ich, nach hier Kollege Deadpool.
Ja.
Der zweite Superheldenfilm, der auch ein R-Rating hatte, ne?
So
der war, glaube ich, auch ab 18.
So sieht's aus.
Mhm. Da geht's richtig ab.
Werden Körperteile abgeschnitten.
Endlich.
Mhm. Filme sind wir durch, glaube ich, oder?
Ja, ich denke auch. Also ich habe jetzt
können andere besser.
Ich habe, glaube ich, jetzt auch nichts mehr.
Die meisten Sachen, die wir machen, können andere besser, Paul.
Na, man kann ja auch einfach so Listen googeln.
Einfach Listen googeln?
Einfach Listen googeln.
Also mal nach Liste googeln?
Filmlisten. Mann, ihr wisst ganz genau, was
ich meine. Ich weiß, was du meinst.
Ich habe übrigens, ich rede jetzt, wollen wir jetzt von Musik reden?
Sprech mal.
Okay. Ich habe übrigens viele Musiklisten mir angeguckt.
Ja.
Weil da geht's mir genauso. Und obwohl ich bestimmt schon mal Phasen in meinem Leben hatte, wo ich weitaus mehr Musik gehört habe als jetzt, bin ich der Meinung, dass ich trotzdem noch viel Musik höre, viel durcheinander auch. Nicht immer nur aktuell, aber halt viel und nicht über so lange Zeiträume. Und deswegen am Ende des Jahres auch schwer sagen kann, yo, das war's auf jeden Fall. Und zum Beispiel denn ich habe dann so verschiedene, auch nach verschiedenen Genres, verschiedene Magazine toben sich ja dann immer am Ende des Jahres aus. Und zum Beispiel auf vielen Hip-Hop-Listen ist halt Kendrick Lamar ganz oben. Und ich habe jedes Mal gedacht, na, da habt ihr es euch aber leicht gemacht.
Ja, das habe ich mir auch gedacht.
Und dann habe ich aber auch so gedacht, aber warum eigentlich auch nicht? Mhm.
Der Platz 1 ist eigentlich ziemlich langweilig bei den meisten Listen, ne? Mhm. Weil der ist, also ist immer relativ offensichtlich. Leider Gottes.
Ich habe bei manchen Sachen gestaunt, dass die da auch auftauchen, wo ich gedacht hätte, okay, das ist vielleicht ein bisschen fast zu nischig oder so oder gar nicht so einen Hype erfahren. Und auch bei manchen Listen gestaunt, wie viel davon ich überhaupt noch nie in meinem Leben auch nur ansatzweise gehört habe.
Ja.
Alter Vater.
Aber das ist dann auch immer so ein bisschen, wenn dann so Pitchfork, Rolling Stone oder irgendjemand ihre Top 20 oder Top 50 oder Top 10 Alben raushauen. Das macht dann die gesamte Musikredaktion, ne? Und da sind alle Genres dabei. Und da ist dann auch irgendwie, da ist ein Album dabei, ich vergesse schon wieder, wie es heißt, mit so einer, was auf vielen Listen war, was so sehr verschwurbelte, fast schon avantgardische Elektromusikzeug war.
Mhm.
Und das ist anscheinend ein riesen Hype gewesen, dieses Ding. Es ist halt null mein Genre, ja. Wäre komplett an mir vorübergegangen, hat mich jetzt auch nicht geflasht, aber das ist irgendwie bei vielen aufgetaucht.
Aber zum Beispiel habe ich hier so eine Liste von djbooth.net.
Krass.
Die 50 besten Rap-Alben.
Krass.
2017. Und da sind halt Namen bei.
Die du nie gehört
hast. Von denen habe ich noch nicht mal was gehört. Und es sind echt richtig, richtig viele.
Mhm.
Und da ist aber auch. Und
das sind offensichtlich auch viel amerikanischer Rap, oder?
Ja, ja, also fast ausschließlich.
Kannst ja auch eigentlich nur unterscheiden mittlerweile.
Und da ist eben auch Kendrick Lamar auf Platz 1 gelandet.
Mhm.
Jetzt muss ich echt scrollen. Das Big Crit Album, so Platz 4.
So geht's aus, so sieht's mich aus, hab ich empfohlen. Hab ich denen empfohlen.
Auf Platz 2 ist jemand namens Sampha.
Ach ja.
Hab ich noch nie gehört.
Doch.
Ja?
Der sagt mir was. Ja, mein Arbeitskollege.
Und auf Platz 3 ist diese Scissor, ja, wie auch immer.
Ja.
Die,
ja,
kenne ich aber auch bis von irgendeinem Feature.
Mit Travis Scott.
Genau.
Ja.
Und so, also wieder, ich war echt so ein bisschen so, wow, okay, krass, vieles
aber geil. Nicht
gehört, aber ist cool. Und sowas finde ich halt auch ganz geil, weil dann, vor allen Dingen, wenn du, wie gesagt, bei Hip-Hop finde ich es jetzt so ein bisschen so eine Ausnahme, weil oft Kendrick Lamar auf Platz 1 gelandet ist, aber eigentlich finde ich es immer ganz interessant, weil du hast dann so Alben auf Platz 1, wo du denkst, okay, habe ich noch gar nichts von gehört, hör ich mir das an und dann ist es richtig Bombe. Und genauso ging es mir nämlich auch bei Forever von Code Orange. Und zwar habe ich damals 2009 oder 2010 oder so das erste Album gehört, wo die noch Code Orange Kids hießen.
So sieht's aus.
Und da waren die 14 oder so, keine Ahnung. Die waren
ja, ja, unglaublich jung.
Unglaublich jung. Und ich fand das Album damals ziemlich cool und dachte aber immer so, ich bin selber 19, 20 Jahre alt und es ist nicht cool, Musik von Leuten zu hören, die jünger sind als ich selber.
Ja, dann kannst du dich gewöhnen auf jeden Fall.
Deswegen habe ich die dann so ein bisschen wieder irgendwann beiseite gelegt und habe schon mitbekommen, dass die dann sich irgendwann umbenannt haben in nur noch Code Orange und habe auch das erste Album mitbekommen und habe auch mitbekommen, dass Forever kam, habe es aber tatsächlich bis vor anderthalb Monaten oder so nicht gehört und habe es dann jetzt durch diese Listen rausgekramt und bin unglaublich beeindruckt, was für ein scheiß gutes Album das ist.
Also das, die ficken gerade alles, das ist total absurd, die, also Code Orange, ja, so ist es, so machen sie es wirklich gerade.
Was ist denn das für Musik?
Code Orange ist eine, ich würde sagen, Hardcore-Metal-Band, Hardcore-Band,
okay.
Die sehr stark unter anderem von Converge beeinflusst ist, würde ich sagen, also es ist schon so Mucke in die Richtung.
Okay.
Tendenziell auch gerne mal so ein bisschen slutschig und epochal, aber letztlich einfach dreckiger Hardcore.
Mhm.
Und ich glaube, was bei denen, also sie sind auch direkt von dem Converge-Label damals gesigned worden und waren sofort irgendwie, sind sofort mit 15 von der Straße weg und auf geht's los, Tourleben und so. Und ich glaube, die haben auch diese Hardcore-Attitüde ziemlich krass repräsentiert.
Mhm.
So Kids irgendwie nur voller Wut und voller Hass und voller Aggression und lassen das einfach nur durch ihre Kunst raus. Und die Live-Videos von denen geht's ja auch relativ heftig zu. Und so, dann waren die irgendwie da. Und dann habe ich dieses Jahr gehört, so, okay, die haben dann ein Gig gehabt, da, ich weiß es nicht, war, aber es war so ein relativ oldschooliger Mettler, ist auf die Bühne gekommen. Die haben also auch irgendwie so gar keine Berührungsängste mit so richtig oldschooligen Metal.
Mhm.
Und dann sind sie wohl von einem Wrestler. Ich würde sagen Catcher.
Catcher. Einem Ringer.
Catcher. Du Kitchen, guckst du Kitchen, ey? Das ist mein Nachbarsfreund, der gerade sagt, ich will wieder KitchenAid. mit einem 10. Ich will KitchenAid. Guckst du auch Kitchen? Und BBFA. Und da sind die tatsächlich, der ist immer mit dem Song von denen quasi auf die, auf, die
Einlaufmusik.
Einlaufmusik.
Ja.
Und dann durften die auch mal, haben die live gespielt, während der mal eingelaufen ist. Also er hat quasi jetzt in die Arena geholt. Was natürlich super absurd ist, weil das ist ja so eine sehr true, do-it-yourself, antikapitalistische Szene. Und dann so sind die im Catchen, ja, also im Wrestling. Mhm. Was jetzt irgendwie auf der einen Seite ja auch so eine relativ, ist ja auch so eine Punk-Attitüde dabei bei dem Wrestling, aber auch eine sehr kommerzielle, ja. Und,
naja, aber ist halt auch das, was wir vom Catchen hier in Europa waren.
Ja, ja, ja. Das, was bei uns ankommt.
Genau.
Ist dann so das gepolischte Super-Disney-Wrestling.
Also es ist ja auch so, dass du dann wahrscheinlich auf so Stadtfesten, ja, in so Hinterwäldler-Hillibilly-Städten am Wochenende dann auch mal so einen Ring aufgestellt hast, weißt du, wo sich so No-Names die Fresse einhauen.
Oder, ja,
eine
Sicherheit. Kann.
Absolut, absolut.
Mit und, Sicherheit.
Dann habe ich gehört, und das war quasi so der Punkt, wo bei mir so ein bisschen, okay, ich habe dieses Album auch einmal angehört und war so, okay, ganz cool. Und dann muss ich so, okay, ich muss das noch ein paar Mal hören. Und das hat mich dann richtig geflasht wieder, auch gerade in der Zeit rum. weil sie für den Grammy nominiert wurden.
Mm.
Bestes Metal-Album. Und also ich habe keine Ahnung von den Grammys. Weiß nur, dass quasi jedes Mal der Falsche gewinnt, jedenfalls wenn man den richtigen Leuten oder den falschen Leuten zuhört. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sie auch nicht gewinnen würden, aber das wäre schon eine harte Ansage. Die sind 18, die machen haben eines der krassesten Metal-Alben wahrscheinlich in den letzten 5 Jahre rausgebracht. So sehr bin ich dann nicht mehr Metal, leider. Sorry, no offense an meine Metal-Freunde. Aber Code Orange Kids Forever, Forever.
Ist halt auch deswegen so krass, weil als ich es angemacht habe, habe ich auch so gedacht, okay, das klingt nach ziemlich stumpfen Hardcore so, aber du hast halt dann auch so ein bisschen Azi-Fazi-Industrial-Einflüsse so, wo dann so Keyboard- oder Synthesizer-Geräusche kommen, wo du so denkst, okay, und das passt aber richtig gut rein und dann auch definitiv so Grunge-Einflüsse, also dieser eine, irgendwas mit Blur, ich weiß nicht, dritte oder vierte Song.
Ja, ja, wo auch die Sängerin dann singt.
Wo sie auch singt, ist mega.
Das ist aber eine Feature, glaube ich. Das ist, glaube ich, nicht sie.
Also aber live singt sie das, deswegen
dachte ich. Das kann gut sein, vielleicht erinnere ich mich auch.
Der Song ist auf jeden Fall mega krass. Also obwohl er halt so ein bisschen wie so ein Stilbruch wirkt, finde ich, passt er trotzdem saugut rein. Und,
ja,
das ganze Album ist, und das hört sich auch eigentlich voll gut weg, obwohl du halt teilweise dann dich auch wieder so daran erinnerst, fühlt, dass es halt einfach Metal ist, so, weil es halt nur auf die Fresse geht. Ne? Aber ich bin schon mega beeindruckt.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also Code Orange. Ich habe das bei mir, wir haben es ja auch vor dem Podcast aufnehmen kurz davon gehabt. Ich habe das so aufgeschrieben, so die Alben. Und dann hatte ich so meine Top 3 stehen. Und dann ist mir bewusst geworden, naja, das sind eigentlich nur die Alben, die ich am meisten gehört habe dieses Jahr. Mhm. Und das sind auch alles keine Überraschungen, weil da ist zum Beispiel Kendrick Lamar mit Damn auch dabei. Mhm. Ja? Und ich glaube, das muss ich jetzt nicht empfehlen. Dann habe ich überlegt, was sind denn so die Alben, die ich jetzt mal so, die mich geflasht haben auf einer anderen Ebene, ja, die ich quasi wirklich richtig gut fand, die ich aber jetzt nicht unbedingt ständig gehört habe, weil sie vielleicht nicht immer gepasst haben.
Mhm.
Oder so. Und da ist bei mir noch habe ich auch schon hier empfohlen, habe ich jede einzelne empfohlen und empfehle jetzt quasi die Trilogie und das ist die Saturation Trilogie 1, 2 und 3 von Brooke Hampton.
Okay.
Ist auch Rap. Die Brookhampton-Jungs werden so ein bisschen eingeordnet in, es gibt so eine, also die Odd Future Crew, das sind ja keine Gangster, ja, sondern das sind ja eigentlich so Suburban Kids, so Vorstadt-Kids,
okay,
die halt irgendwie skaten und Blödsinn machen und Musikfans sind und so ihr Ding machen. Und nicht irgendwie Trap und Gangster-Beats und vom Hustlen reden. Und Brooke Hampton ist so ein bisschen die Next Generation davon und die haben halt drei Alben gedroppt dieses Jahr, Saturation 1, 2 und 3 und die sind alle gut. Das sind einfach mal, keine Ahnung, 40 oder 50 Songs, die einfach alle okay sind, alle gut sind, die unglaublich abwechslungsreich sind. Also da hast du R&B-Nummern dabei, du hast irgendwie gute Hip-Hop-Tracks dabei, du hast irgendwie Tracks, die nach NERD klingen oder nach Outkast klingen, die irgendwie gerade von der letzten Platte, von der aktuellsten, von der 3, der erste Song, ich glaube Boogie heißt er, ist so ein, da ist ein Saxophon dabei und da geht es irgendwie direkt los und es ist so ein Spaßsong, der aber nicht irgendwie nicht zu polished wirkt. Der klingt irgendwie ziemlich fresh und die habe ich auf jeden Fall hart überzeugt dieses Jahr. Und das ist auf jeden Fall eine sehr ernsthafte Empfehlung von mir. Raus an die Welt.
Es ist nicht in der Liste, die ich gerade angefangen habe vorzulesen, da tauchen die auch auf. Und ich habe irgendwo noch eine Hip-Hop-Liste gesehen, da sind sogar 1 und 2 mit bei. Also Saturation 1 und 2. Krass, auf jeden Fall. Wenn wir noch beim Hip-Hop kurz bleiben, wenn es so darum geht, was mich im Nachhinein mehr beeindruckt hat, als ich es beim anfänglichen Hören so dachte, finde ich Vince Staples Big Fish Theory.
Ja.
Saukrasses Album. Ohne Witz. Jedes Mal, wenn ich das höre, staune ich, was er da eigentlich gemacht hat und wie vielseitig und cool das ist und trotzdem, also, obwohl er eigentlich auch nur ein Rapper ist, finde ich, ist es überhaupt kein klassisches Hip-Hop-Album.
Naja, der hat ja, er ist ja auch eher ein Gangster-Rapper fast.
Ja.
Ja. Und der hat dann wiederum sich zusammengetan mit House-Producern.
Ja, und okay, das hörst du ja voll irgendwie in die
Richtung. Und das ist, genau, es sind alles sehr tanzbare Also es ist so ein bisschen seine Interpretation von elektronischer Tanzmusik.
Okay.
Und Big Fish Theory auf jeden Fall auch ziemlich gut. Ziemlich gut.
Und auch Big Fish, der Song, ist wahrscheinlich so auch einer des Jahres 2017 für mich.
Das muss ich mir alles mal anhören. Also wenn es schon eure Jahresempfehlungen sind, dann muss ich da mal reinhören.
Ja, es sind so die
was so aufgeploppt ist im Gehirn.
Ja, mir ist da auch noch was aufgeploppt. Paul, weil du es nämlich auch gerade gesagt hast, beziehungsweise aufgeploppt, ich habe es sogar auf meine Liste geschrieben, von dem, was einem später mehr beeindruckt hat als beim ersten direkten Hören, das ist bei mir definitiv die Sternzeichen Hass EP von Audio 88, die ich weiß noch, als ich die das erste Mal gehört habe, dachte ich so, das ist aber irgendwie alles sehr unbequem und die Beats sind sehr unsmooth und es ist sehr kratzig und hat Ecken und Kanten und ja, ihr rappt jetzt auch nicht über die schönsten Sachen, aber ich habe sie dann noch ein zweites Mal gehört, ein drittes Mal und dann, ehe ich mich versehen habe ich sie 10-mal gehört und habe sie quasi auch immer dann gehört, wenn ich gerade richtig Bock hatte, meinem Frust innen drin eine Stimme zu geben.
Gestern Abend?
Gestern habe ich, Musst du jetzt wieder davon?
Ach komm, ich habe ein Witzchen gemacht hier.
Du
bist ja auch Schallplattenliebhaber, ne?
Ja.
Hast du mitbekommen, dass beide Herrengedecke remastert wurden?
Habe ich schon gesehen. Schlag dazu. 60 Tacken, ne? Oder 40 Tacken, glaube ich. Ich habe auch schon gesehen, ich dachte, hey, das wäre doch die perfekte Idee. Meine Eltern habe ich gefragt, was ich mir noch zu Weihnachten wünsche. Da habe ich mir aber natürlich die Alle gegen alle gewünscht. Von Zugezogen Maskulin. Wo ich meine Eltern erstmal ganz entsetzt gefragt haben, was ist das? Dann habe ich ihnen gesagt, das ist so
Rap.
Was ja vielleicht auch nicht mehr ganz so richtig stimmt bei ZM. Aber egal, die Audio 88 HCP, die fand ich irgendwas richtig nice. Vor allem finde ich, dass sie eine Platte ist, die, also es sind ja nur 6 Songs, glaube ich, oder 7. Die wird nach hinten raus immer besser und endet dann mit diesem grandiosen Schlusstrack direkter Vergleich, der einfach so genial ist. Und ich habe es in letzter Zeit häufiger gesagt, und ich sag's jetzt wieder, ich finde, das ist, also für mich, jetzt so in meiner Wahrnehmung der Umwelt, wie ich gerade lebe und was ich mir für Gedanken mache, gibt es momentan wahrscheinlich keine zwei Künstler, die es für mich so auf den Kopf treffen wie Audio 88 und Zugezogen Maskulin. Ja. Ich finde, sie sagen einfach gerade, die kriegen es immer irgendwie hin, ihre Musik so zu machen, dass sie gerade zu dem Moment passt, in dem sie rauskommt und sie einfach all diesen Gedanken, die man manchmal in sich trägt, einfach so das rauslassen, was sich manch einer vielleicht nicht traut zu fragen oder was man halt sagt, aber dem, ja, uns schenkt ja nicht so viel, also uns im normalen Alltag schenkt niemand so viel Gehör.
Ja, ich weiß, was du meinst. Bei den beiden ist es bei mir so, dass es für mich eher so eine Art also wenn ich Hip-Hop höre oder Musik höre, wenn ich irgendwas höre, was irgendwie, wenn ich, keine Ahnung, UFO 361 höre oder irgendwas, dann ist es ja, ist es für mich viel gut.
Ja.
Das ist so, der erzählt, dass er Geld hat und gern kifft.
Ja.
So. Und das ist einfach so, ja, auf jeden Fall, Junge, ich find's auch cool. Ich find's auch
damit
cool.
Kann sich Johannes identifizieren.
Ich habe auch Geld und ich kiffe auch gerne. Also
bling,
mein Thema auf
jeden Fall. Schön das Golden, so eine goldene Marihuana-Hanfblattkette um den Hals und so.
Da hätte ich eigentlich auspacken müssen heute. Bei Zugezogen Maskulin und bei Audio 88, aber auch natürlich bei Audio 88 und Jessin, ist es für mich fast schon auch immer so ein bisschen ein kleiner Teil so Selbstkastei dabei.
Auf jeden Fall.
Weil die dann auch natürlich, weil ich mich auch sehr oft, und das machen, wissen die ja auch, das ist ja bei denen, wahrscheinlich geht's ihnen ja auch so, ja, dass sie sich da wahrscheinlich auch selbst, oder so rede ich es mir schön, dass sie sich da auch selbst kritisieren.
Sicherheit.
Also. Aber so der urbane Hipsterboy in mir fühlt sich dann ab und zu mal ertappt, so,
oh, klar,
stimmt, das stimmt.
Ich mich auch.
Ich will ja genauso sagen, ne? Ja. Und das fordert mich auf einer anderen Ebene, weil es ist so ein Realitätscheck.
Ja.
Vielleicht ist das richtige Wort.
Ja, aber ich finde es gut. Also, weil ich habe irgendwie, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum ich vielleicht immer noch nicht so den richtigen Einstieg zu all euren tollen Rap-Alben, die ihr immer empfehlt, so gefunden habe, weil ich irgendwie gerne irgendwie da wirklich gerne nah dran bin an dem, worüber sie dort reden. Und das habe ich halt eben gerade bei diesen beiden Künstlern eben so auf einem fast abgeschlossenem Niveau, ne, dass ich so sage, wow, ey, wirklich, das, was ihr sagt, ja, das kenne ich, das kann ich nachvollziehen, dazu habe ich irgendwie, dazu kann ich connecten, und das kann ich positiv nehmen oder negativ. Und ich finde es halt auch, also jetzt im Falle von ZM zum Beispiel, habe ich da auch ein bisschen das Gefühl, dass die, ich meine, die sind durch das zweite Album ja auf jeden Fall noch ein bisschen publiker geworden als vorher. Und ich habe halt, also bei denen hat man vielleicht dann irgendwie auch noch mal so ein bisschen die Hoffnung, dass dadurch, dass sie so relevante Themen ansprechen, dass sie vielleicht dann wirklich auch noch mal den einen oder anderen erwischen, der es vorher anders gesehen hat, ja, oder dem vielleicht manche Sachen nicht so obvious sind wie uns vielleicht oder nicht sich dieselben Gedanken machen, wie wir es vielleicht tun. Das möchte ich dazu sagen und das finde ich ziemlich cool.
Auf jeden Fall.
Ich könnte mir vorstellen, dass es schwer ist, gerade bei den beiden so, weil ich glaube, dass die so einen gewissen Stempel weg haben.
Total.
Ja, also diesen Politikstempel, ja, einfach zu einer gewissen Hinsicht. Und dann machen sie ja nun vielleicht für uns annehmbare Musik.
Ja.
Aber es ist bestimmt nicht die gute Laune Feierabendmusik, die sich jeder zu Hause anmacht.
Auf gar keinen Fall. Also ich musste beide Alben auch schon mal ausmachen, weil ich gemerkt habe, boah, das zieht mich irgendwie gerade irgendwie weiter runter, als ich wollte. So, ne?
Ich will es jetzt gar nicht so pauschalisieren. Ich will nicht damit sagen, dass das Album irgendwie sperrig ist oder so, sondern ist halt nicht. Also
ja, ich weiß, was du meinst, glaube ich.
Es sind halt keine Radioproduktionen, so, nee, weißt du?
Auf keinen Fall.
Also sie haben immer wieder Songs dabei und das ist auch bei dem letzten ZM-Album gewesen, so, das habe ich dann so ein paar Mal, habe ich häufig durchgehört und übrig geblieben sind halt dann so 2-3 Tracks, die halt dann aber auch Party-Tracks sind, die dann in der regelmäßigen Rotation sind und das ist bei Alle gegen Alle, wird es bei mir auch so enden und es endet erst bei mir bei Audi 88 und bei jetzt Audi 88 auch so geendet.
Ja, ja.
Und es ist ja auch fein, ja, wenn man sich dann die Songs dann rauspickt, die man irgendwie noch feiern kann, aber das stimmt schon, das sind keine Platten, die man so, oh, ich chill jetzt mal ein bisschen und koche jetzt ein bisschen, hör mir jetzt ein bisschen Audi 88 an.
Was mir wieder schwer fiel, war so ein bisschen, ich habe uns überlegt, auf was für Musik ich mich dieses Jahr wirklich gefreut, also vorher schon gefreut habe, ich wusste, es kommt dieses Jahr raus und es wird großartig und so. Und dann war es da und dann hat es mich auch wirklich überzeugt. Da würde ich auf jeden Fall auf Platz 1 Plastik aus Gold setzen.
Ja.
Also ist für mich ohne Scheiß echt schon wieder
der Endgegner. Das ist das neue T9-Album?
Genau.
Da habe ich reingehört, in der Tat.
Ich finde, wenn man sich wirklich mal die Mühe macht, einmal in Ruhe zuzuhören, was da so gesagt wird, und du dann dir im Nachhinein selber die Frage stellst, was würdest du davon zitieren, um das Album so ein bisschen wieder zu spiegeln, und dir fällt nichts ein, weil es einfach so viele richtig, richtig coole Lines gibt, dann ist es schon echt krass beeindruckend. Ja, also was da abgeliefert wird, so sowohl einfach nur so inhaltlich, also wie was gesagt wird und wie es gesagt hat, so die Reimschemata und mit was für einem Flow der da teilweise durch die Beats ackert, so, das ist so krass und auch die Beats sind schon wieder so, also es ist halt super experimentell und bestimmt nicht für jedermann, aber ich find's mega, mega gut, also so, das kann 2017 auch keiner übertrumpfen wieder, würde ich sagen.
Also das, was in die Tracks, in die ich reingehört habe, ist es genau so, wie du sagst, ich find auch sein Style und sein Flow ist wirklich außergewöhnlich, also den kenne keinen, der so ähnlich klingt oder der es so macht. Ich finde aber auch dadurch, also ich finde, es wirkt auch manchmal so ein bisschen hakelig, ne? Also einfach, weil er das halt so besonders macht und wahrscheinlich auch durch diese Reimschemata-Wechsel wirkt es eben nicht immer so weich, sage ich mal. Ja. Und das hat's mir zum Beispiel, also ich kenne ihn jetzt ja auch noch nicht so lange, aber mir macht es das sehr schwer, dann so reinzukommen
manchmal. Ja, verstehe ich auch.
Trotz alledem fand ich das auch sehr cool und ungewöhnlich. So. Also will ich auf jeden Fall nochmal weiterhören.
Und dann halt immer noch so, ich war ja bei der Record Release Party und der steht halt alleine da vorne live und hat halt das ganze Album runtergespielt. Ohne Backup, ohne irgendwelche Hilfen, ohne irgendwelche Playback-Sachen oder so. Und es sitzt halt einfach, ne? Das ist schon mega beeindruckend, ey. Also,
ja, okay. Wo war die Release Party?
In Trickster.
Ach so, das kenne ich gar nicht. Ich dachte, das war vorher auch nicht wieder im HHV-Store.
Nee, das war so ein kleiner, die waren auch im HHV-Store. So. Ist so ein kleiner Schuppen am Schlesi. Also wirklich Schuppen. So richtig, richtig kleines Ding gewesen. Aber cool.
Nice. Klingt gut. Aber ich weiß nicht, Johannes, hast du jetzt noch was auf der Seele?
Also eine Sache habe ich noch.
Ja, dann hau raus, weil dann schließe ich ab, weil das passt vielleicht auch, also das ist nicht Rap.
Du schließt ab?
Also ich schließe ab mit Musik, mein Schlüssel. Wow. Ich wollte gerade sagen, das war der schlimmste Witz heute, aber ich habe ja gepupst.
Ja, also ich wollte gerade sagen, du hast ins Mikrofon gepupst. Nicht mal wirklich.
Kannst du das rausschneiden?
Das lasse ich dann als Brandmarkung für dich. Also hättest du.
Du hast heute auch eine echt extrem gute Auswahl für den Einstiegsgag. Wir liefern jetzt schon voll das Comedy-Programm ab. Ich finde es vor Silvester.
Ich habe nicht einmal gelacht bisher.
Ach, come on, ja, Alter. Dafür hast du gestern bei Star Wars gelacht.
Da habe ich
gekichert. Du hast doch bei Star Wars gelacht.
Ich habe bei Star Wars gelacht. Und mir ist vorhin auch wieder übrigens eingefallen, welche Szene, aber ich erzähle euch danach.
Okay. Ich habe auch bei einer Szene gelacht, sage ich auch nachher.
Okay. Ich habe bei jeder Szene gelacht. Ich habe durchgehend gelacht.
Ist auch ein bisschen unangenehm aufgefallen dadurch.
aber im Übrigen, was ich richtig geil fand, es gibt ja immer eine Person im Kino, die immer an irgendeiner unangebrachten Stelle lacht, meistens im Film. Und diesmal war es aber vor dem Film. Das habe ich heute auch meinem Kollegen erzählt, weil wir dieselbe Hasspassion teilen. Und zwar kam ja die Werbung für den Amazon Fire TV Stick mit Matthias Schweighöfer.
Ja.
Und das ist ja eine ganz furchtbare Werbung.
Ja.
Und dann kam ja noch die zweite Werbung hinterher, wo er mit BB-8 in diese Tastatur reinspricht. Und es war genau eine Frau, die in der Mitte so links von uns saß und die so das ganze Kino mucksmäuschen still. Und ich dachte nur so,
der Schweighöfer wieder.
Nee, sie hätte einfach Spaß. Die hätte mal ruhig mal sagen können, hör auf.
Ist ja nur noch perfekter für dich, wenn aber die Werbung von Til Schweiger gemacht werden würde.
Ey, ohne Witz, es kommt jetzt 2017, kommt ein Film mit Til Schweiger und Schweiger und ich wollte gerade Til Schweighöfer sagen. Til Schweiger und Matthias Schweighöfer
in einem Film. Das ist ja unglaublich. Das ist ja wie eine Mondfinsternis und Sonnenfinsternis.
Gab's das schon mal? Bist du sicher? Aber nicht in zwei Monat? Hauptrollen.
Gibt's das nicht jeden Monat?
Nicht in den Hauptrollen.
Gibt's nicht nur deutsche Filme mit Matthias Schweighöfer?
Ist ja auch egal.
Oder?
Gibt's deutsche Filme wo Matthias Schweighöfer oder Til Schweiger nicht drin vorkommen?
Ich wollte doch auch jetzt überhaupt gar nicht mich darüber aufregen. Das wurde mir jetzt von euch wieder in den Mund gelegt. Ich wollte nur sagen, dass es diese eine Frau gab, die darüber gelacht hat. Ich fand's lustig. Entschuldige bitte.
Also die Platte, die ich noch empfehlen, will, ist auch ein relativ offensichtlich, wahrscheinlich auch in vielen besten Listen vorhanden. Tyler the Creator. Mhm. Scumbag Flower Boy.
Die Metalband Creator?
Tyler the Creator.
Heißen die nicht sogar Kreator?
Kreator.
Erst furzt er ins Mikrofon und dann.
Niemand hat ins Mikrofon gefurzt.
Naja, wenn er wenigstens ins Mikrofon gefurzt hat.
Du anscheinend.
Wenn er sich
niemand hatte die Absicht, ins Mikrofon zu rülpsen.
Wenn er sich wenigstens die Mühe gegeben hätte.
Sagst du jetzt noch was zu der Platte oder nicht?
Um den Witz vollständig zu machen, aufzustehen und dann ins Mikrofon zu furzen. Aber er hat den Furz-Sound mit dem Mund gemacht.
Ja, es geht ja auch schneller.
Ja, deswegen.
Aber kannst du denn ad hoc, wenn jemand einen Furzsitz machst, so schnell aufstehen und ins Mikrofon?
Das wäre halt eine Leistung gewesen. Da hätte ich gerade wenigstens.
Alter, als ob sie dafür hättest du mir auch nicht applaudiert.
Naja, ist die Leistung. Also der Fakt, dass du es das nicht gemacht hast. Das ist
krass gewesen.
Vor allem wäre es auf Video gewesen. Was ist das denn für ein
Kannst du es bitte nicht machen?
Ja, will ich ja auch nicht.
Okay.
Ich überlege noch, ob ich es mache.
welche Plattform?
Tyler the Creator. Flower Boy. Und das, warum es mich geflasht hat, ist, also Tyler the Creator finden ja viele Leute cool und ich fand auch seine Sachen auch immer irgendwie cool. Nur bei dem ist bei mir immer das Problem gewesen, dass so die Alben, die haben so nicht so wirklich für mich gezündet. Und das Album ist ein bisschen neu und ein bisschen fresher und er benutzt andere Sounds und hat sich so ein bisschen von der Produktion, von seinem ursprünglichen alles muss irgendwie kratzen Stil abgewandt. Und es kam vor 4 Wochen oder vor 3 Wochen kam ein, kennt ihr dieses NPR Tiny Desk Performances? Das von dem Radiosender NPR, die laden dann immer Künstler ein und die machen dann in dem Büro so ein kleines Konzert. Spielen dann live Songs und natürlich dann meistens mit sehr limitierter sehr limitierten musikalischen Arrangement und müssen da halt dann auch in einer relativ awkwarden Situation, so ohne Bühne und ohne so sitzen so in einem Büro an so einem Tisch und um sie rum ist halt so Büro und die ganzen Leute stehen so um sie rum und gucken sie an, dann so ihre Performance machen und da gibt es jetzt auch ein Tiny Desk Konzert von Tyler, the Creator, mit drei Songs. Und keiner von den Songs ist eine Single, glaube ich. Mhm. Und keiner von den Songs ist ein Song, wo ich gesagt hätte, das ist mein Lieblingssong von der Platte. Mhm. Und trotzdem war dieses Konzept mich mega geflasht. Und ich so, wow, krass geil eigentlich. Mhm. Und weil da ist nochmal so dieser ganze Soul, der in dieser Mucke drin ist, noch so ein bisschen rausgekommen, so, weißt du? Und das hat mich dann auch nochmal irgendwie angespornt, die Platte als richtig gut zu empfinden. Mhm. Weil, und da habe ich auch sehr oft reingehört und kann ich auch aufs Wärmste empfehlen.
Cool.
Tyler, the Creator. Auch geiles Albumcover, so ein Gemälde, wo er so dasteht und dann hat er so eine Biene irgendwie vor sich im Gesicht. Hey,
früher
und so,
hast du das immer aufgemacht.
Hey, früher war früher.
Das ist voll 2017.
Echt, ey. So, also Musik machen wir einen Haken dran.
Nee, ich würde noch ganz kurz empfehlen, ja, weil die kamen nämlich Anfang des Jahres raus. Ich habe sie wahrscheinlich Anfang des Jahres auch empfohlen. Ich empfehle sie nochmal, denn es ist ein schönes Album. Lustigerweise eines der Alben, die ich relativ wenig gehört habe, weil ich vermeiden wollte, dass ich es mir überhöre. Mhm. Und zwar das Debütalbum von Vöck, Figures. Ah. Das habe ich ja auch schon, die habe ich ja schon ein paar Mal empfohlen. Vöck, ihres Zeichens drei, mittlerweile glaube ich vier Crew-Members, ja, die sich dem Synth-Pop verschrieben haben und aus Island kommen. Ja. Die sind immer noch genauso cool wie früher und ihre EPs waren ja auch schon mega gut und das zieht sich durch dieses Album auch durch und das Album ist einfach auch ein Knaller, immer noch. Und passt auch perfekt gerade zur Winterzeit. Das wollte ich nur noch mal hinten anschieben und dann habe ich, glaube ich, auch genug zu Musik gesagt.
Haben wir alles gesagt, oder?
Haben wir alles gesagt.
Oh, jetzt können wir nicht mal, was hörst du gerade machen, weil es ist ein bisschen blöd, ne? Haben wir jetzt schon.
Was lest ihr denn gerade so?
Ich weiß nicht, wie der Autor heißt. Das Buch heißt Mysterium.
Mhm. Krass.
Und es ist beeindruckend bisher.
Worum geht's? So grob angerissen?
Es geht um einen Typen, der will sich umbringen. Und dann kommt jemand und sagt so, nee, mach mal nicht.
Ist nicht.
Ich sorge dafür, dass jemand kommt und dich umbringt, wenn du vorher für mich zwei Morde begehst.
What?
Und ein Mord ist an einem, in Anführungszeichen, Bösen.
Okay.
Und der zweite Mord ist, du musst jemanden umbringen, der auch so einen Deal eingeht wie du oder eingegangen ist.
Okay.
Und jetzt irgendwo sitzt und darauf wartet, dass jemand kommt und ihn umbringt.
Krass.
Und auf den ersten 20 Seiten dachte ich so, hä? Und dann wurde das ein bisschen nach und nach erklärt und dann dachte ich so, okay, das kann ganz spannend werden. Und dann dreht sich alles nochmal um 180 Grad und das ist echt cool.
Krass. Cooles Buch.
Nice. Ich weiß nicht, wie es heißt. Also wie der Autor heißt,
klingt
leider.
Klingt ganz gut eigentlich.
Ich glaube, es ist ein spanischer Autor. Also
klingt nach so einem Buch, was mir gefallen könnte.
Ja.
Was, liest du was, Johannes?
Ich lese nicht.
Du liest gar nicht. Hörbücher?
Krass. Podcast.
Podcast. Na, dann empfehle ich nur ein Buch.
Empfehle mal.
Und das ist, ich komme ja auch leider nicht mehr so viel zum Lesen, wie ich es mal gewohnt war. Aber ich habe, als ich dieses Jahr das eine Mal im Buchladen war, um mir selber ein Buch zu kaufen, habe ich mich für Der Zeitenläufer entschieden von Blake Crouch. Und das ist ja leider ein Buch, über das ich jetzt gar nicht so viel sagen darf, weil
cool.
Sich das in also, cool, lest das Buch, Der Zeitenläufer. Also die Grundprämisse des Buches ist die, dass Jason Dassin, ein College-Dozent oder Highschool-Dozent ist das ja dann in dem Fall. Lebt in einer wohlsituierten Situation. Er hat den Lehrstuhl dort, er hat einen Sohn, hat eine wunderschöne Frau und entscheidet sich aber dann an einem Abend dann noch zum Geburtstag von einem ehemaligen Wegbegleiter, Freund, Berufsgenossen, aka nennt es, was immer ihr wollt,
ja,
zu fahren und
dafür, dass du nicht so viel sagen kannst, holst du ganz schön aus.
Sagst
du
ganz schön viel, ne?
Naja, es ist die Einleitungsgeschichte.
Du musst sie nicht vorlesen jetzt. Sind wir weiter?
Alter. jedenfalls entscheidet
sich. Das machst du immer. Es liegt schon so der Hauch von Schluss in der Luft.
Und dann jedenfalls entscheidet er sich dazu, diesen Freund zu besuchen.
Ja.
Und auf
wie heißt der Freund?
Keine Ahnung, Petra.
Luis.
Jedenfalls wird er auf dem Rückweg, wird er in seinem Wagen von einem vermummten Menschen überfallen, ja, der ihn dann in eine in eine Lagerhalle schleppt und ihn dann so Sachen fragt, wie ob er mit seinem Leben denn zufrieden ist und ob er mit allen Entscheidungen in seinem Leben zufrieden sei. Und dann zieht er ihm eins über die Rübe und dann wacht Jason Dessen in einer Welt auf, in der nicht so ist, wie es vorher war. Und damit möchte ich auch gar nichts weiter zum Buch sagen, weil was dann passiert, ist wirklich richtig nice.
Das klingt nach so einem Clickbait.
Das ist
und was dann geschah, verschlug ihm völlig den Atem.
Naja, ich habe es jetzt so formuliert, wie der Klappentext halt auch ist.
Okay, sorry.
Ich kann heute auch nicht mehr. Ich bin durch. Star Wars war scheiße. Ich bin durch.
Der Junge ist durch. 2017 ist für ihn für den Arsch.
Ja, 2017.
2017 ist auch durch fast, ne?
Ja, so gut wie. Ja, jedenfalls, das Buch fand ich ziemlich cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es auch im Urlaub dann auch wirklich sehr schnell und zügig durchgelesen. Ist jetzt auch nicht so herausfordernd von der Sprache her. Also, das kriege ich gerade noch so hin.
Hat es viele Seiten?
Ich glaube, so knapp 450 oder so. Also, kommt auf an, wie dick die Seiten sind. Also ich sag mal, das ist schon so ungefähr. Sicher,
das
so
ist doch angehoben, wie dick die Seiten sind.
Natürlich.
Sicherlich also eher
Grammatur.
Also du meinst, ist es dick das richtige
Adjektiv also dafür? Die Grammatur, ja, na, wie dick das Papier ist, ist eher umgangssprachlich, sondern wie hoch die Grammatur des Papiers
ist. Wie viel Text quasi auf eine.
Ja, das kommt ja auch noch dazu.
Nee,
mit dick geht es tatsächlich um die
physische Höhe.
Ich meine, ja, Seiten. Sind 450 Seiten viel?
Ach so.
Es kommt auf, wie dick die Seiten sind. Sicher?
Ich dachte, du meinst
jetzt, naja, von der, so
dachte, du meinst jetzt, ich dachte, du meinst jetzt von der Menge her. Naja, Johannes, also.
Nicht wie hoch das Buch ist, sondern wie.
Also, Johannes, es ist ja nun mal so, dass ja Seiten immer unterschiedlich aussehen, ne? Und du weißt auch, dass englische Bücher zum Beispiel immer kleinere Schrift haben und auch weniger Zeilendurchschuss als zum Beispiel deutsche Bücher.
Schuss. Okay.
Ja.
Das stimmt.
Und deswegen kann ich dir das jetzt auch nicht gerade so einfach beantworten. Aber ich würde sagen, es ist ein mitteldickes Buch.
Ja, ich wollte eigentlich fragen, ist es lang?
Aber 450 Seiten sind mitteldick.
Mitteldick.
Kommt noch so gute mitteldick. Es gibt noch dickere, aber es gibt aber auch noch dünnere.
Ist das mitteldick? That's
what she said. Ey, ich habe nochmal nachgeguckt.
Wow.
Wir haben dieses Jahr 22 Folgen aufgenommen.
Alter. Aber ja, wir haben wieder nicht die 100 geknackt.
Nee, ne?
Wir haben nicht die 100
geknackt. Super asozial. Ich habe ja so hart dafür gekämpft.
Du hast wirklich dafür gekämpft und ich habe alles dafür getan.
Das nicht ja, geschafft. Was ich eigentlich sagen wollte, lest dieses Buch. Es ist sehr spannend.
Sorry.
Und ich möchte, dass ihr es auch lest. Ich kann es euch auch ausleihen, wenn ihr wollt, wenn ihr es lesen wollt. Dann tauschen wir. Ich lese Mystery.
Was immer du möchtest. Ich besuche dir auch Mysterion.
Okay, haben wir noch was auf der Liste? Müssen wir noch was erzählen?
Ich finde, das Jahr 2017 war cool. Ich hoffe, es war für euch auch cool.
Sehr mediocre.
Ich weiß nicht, wann ihr das hört, ob ihr das jetzt noch vor Weihnachten hört oder nach Weihnachten. Wenn ihr es noch vor Weihnachten hört, wünsche ich euch wundervolle Feiertage. Wenn ihr Weihnachten nicht feiert, wünsche ich euch eine chillige Zeit. Einen guten Abschluss, Paul.
Ja.
Wenn euer 2017 scheiße war, macht euch nicht so viel Sorgen, weil es ist bald vorbei. 2018 wird alles anders, das haben wir schon öfter ausgesprochen.
Warte, ich mache nochmal hier die Blendenflecken.
Wenn ihr findet, dass die Sache, die Musik, der Film, die Serie, die 2017 euer Highlight war, jetzt hier in unserer sehr oberflächlichen Besprechung des Jahres gefehlt hat, dann lasst uns wissen, schreibt uns eine E-Mail, schreibt es in die Kommentare, wie ihr Bock drauf habt. Wenn ihr was Gutes, wenn ihr eine Liste schreibt über die besten Podcasts dieses Jahres, dann müssen wir da drauf sein. Sorry. Also, sonst dürft ihr das nicht hören, sonst hättet ihr schon ausschalten.
Kommt doch auf die Dicke der Liste an.
Komm auf
die Wenn es eine dicke Liste ist.
Nee, kommt eher auf die Dicke des Displays an.
Ich finde es schön, dass wir den Podcast wieder mit Witzen auf meine Kosten beenden. Ich finde es toll.
2018.
Wie du auch nur einfach nur so lässig die Hand hebst.
Tja, 2000.
Das ist jetzt dein Problem,
Junge. Geschenkt, Bru.
2018 machen wir keinen einzigen Witz mehr über Louis.
Ich glaube, ich kein Wort.
2018?
Ja. 2018 machen wir keinen Witz mehr über Louis.
Aber ihr macht ja auch keine Witze über mich. Ihr macht ja Witze über meine Aussagen.
Naja, schon meistens über dich eigentlich.
Vor allem, wenn ich nicht da bin. Nicht, ne?
Wünsche euch ein schönen Jahresabschluss. Passt auf euch auf. Es wird wahrscheinlich keine Folge geben bis Ende Januar. Keine Folge geben bis Ende Januar.
Ja, wahrscheinlich sogar bis Anfang Februar, oder?
Wahrscheinlich auch das. Werdet uns nicht untreu. Ihr könnt auch die alten Folgen nochmal anhören. Die sind ungefähr genauso.
Alle. Stimmt, ist so lange jetzt Podcast-Pause?
Das habe ich euch mehrmals vorher gesagt.
Oh.
Und
dann hätte ich das jetzt viel mehr genossen, eigentlich hätte ich das nochmal gewusst vorher.
Was denn jetzt noch, Luis? Du hast doch alles gesagt. Du hast
es nicht genossen, sag
ich. Ich habe sehr doll genossen, aber ich hätte es noch mehr genossen.
Was ist mit dir?
Ach, beende jetzt einfach die Scheiße, komm hier. Was soll
denn das? Das war 10-2-4. Passt auf euch auf. Paul war dabei. Luis war dabei.
Hallo, tschüss.
Guten Abend. Hannes.
Mann.
Chriso sagt auch Hallo und Tschüss für dieses Jahr. Dave sagt auch Hallo und Tschüss für dieses Jahr.
Ey, Dave kann ruhig mal wieder Hallo sagen.
Der sagt Hallo. Nur Tschüss. Dave sagt nur noch Tschüss.
Der hört es eh nicht, ne?
Fuck Dave.
Wow, Alter. Was ist da los, ey?
So könnte man die Folge nennen, der wird es auch nicht mitbekommen.
Alter, was ist denn da, ey? Ich distanziere mich davon.
Das wäre eigentlich. Sorry, bis bald. Passt auf euch auf.
Tschüss.
Einen wunderschönen guten Abend.